Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die leider keine Perfect Season mehr hinlegen kann. Und das schon nach Woche 1, das tut immer noch so ein bisschen weh. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht alleine, obwohl ich letzte Woche alleine machen durfte oder musste. Es war irgendwie nicht ganz so cool. Aber diese Woche ist der Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi.
Wunderschönen guten.
Ja, und ich sag das jetzt gleich zu Beginn, der Micho ist auch dabei, aber in der Preview gegen die Bills, da bin ich dann nicht mit dabei. Dafür ist da aber auch der David mit dabei. Also ihr habt diese Folge quasi am Anfang Tobi und mich. Im Mittelteil bei der Preview habt ihr dann Micho, Tobi und David. Und am Ende mit dem Fantasy-Update habt ihr nochmal mich. Alter, geil. Wie modular wir unsere Folgen aufbauen können. Ist doch krass, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir mischen das flexibel durch.
Wunderbar. So finde ich das schön. Und jetzt mal auf Dienstreise so ein bisschen podcastmäßig aufnehmen, das ist echt geil. Aber gut, das soll jetzt nicht hier um meine persönlichen Befindungen gehen. Obwohl, da können wir auch, könnte ich jetzt auch eine Folge draus machen. Wie geht es dem Rico denn? Nee, wir haben News für euch. Bevor wir auf die Review von dem New England Patriots Game kommen, dann geht's gegen die Bills. Also dann kommt die Preview mit unserem Gast der Bills Mafia Germany, dem David. Und dann geht's ins Fantasy Update. Auch da habe ich mir diese Woche wieder zwei Spiele rausgesucht. Seid gespannt, welche es sein werden und ob ich wieder so schlecht abschneide wie letzte Woche. Das ist Weltklasse. So, News habe ich gesagt, ne? Da haben wir so ein bisschen, hat sich da was aufgestapelt. Ich fange einfach mal mit unserem Practice Squad an. Und zwar haben wir Conrad Tankersley ist zurück im Practice Squad. Geil, also ich freue mich so ein bisschen, weil ich glaube ja, dass der irgendwie nochmal einen Durchbruch schaffen könnte. Nicht, dass er es machen wird, aber ich hoffe, dass wir ihn tatsächlich dieses Jahr noch im aktiven Kader sehen. Ich hoffe es einfach, weil der Typ tut mir leid. Der ist ja super gestartet eigentlich in seine Karriere und war dann erstmal einfach nur verletzt. Also ich hoffe, dass wir ihn noch mal sehen. Und ich glaube, dass es gerade für uns Practice Squad ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, so einen Spieler zu haben. Also gerade wenn man sieht, da kommen wir gleich auch noch drauf, wie es jetzt gegen New England gelaufen ist. Tobi, wie siehst du die Situation um Cordia?
Naja, also Ken Webster darf ja den verletzten Richard Sherman bei den 49ers ersetzen und ist deswegen aus unserem Practice Squad abgewandert. Da brauchten wir einen Cornerback. Kadrea Tankersley selber ist so, nachdem er bei uns im August gecuttet worden ist, so bei diversen Teams einmal vorstellig geworden und hat sich da versucht. Da hat es dann aber für nicht wesentlich mehr gereicht. Was vielleicht ganz interessant ist, in der letzten Woche hat er bei den Buffalo Bills ein Tryout gemacht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber erstmal, wenn er fit ist und wenn er in der Lage ist, an seine Rookie-Saison anzuknüpfen, dann kann er es natürlich auch bei den Dolphins wieder ins 53er-Roster schaffen. Und er gibt uns die Hoffnung an die 2017er Draft-Class zurück, die mit dem überragenden Charles Harris, Raekwon McMillan, der jetzt bei den Las Vegas Raiders spielt, und dem Polizisten Isaac Asiata schon schwer gebeutelt wurde, gibt uns das die Hoffnung zurück, dass wir nicht ein komplettes Jahr völlig in den Sand gesetzt haben.
Ja, schauen wir mal, ob das am Ende so sein wird.
Ja, mal sehen.
Ich bin gespannt. Ja. Aber er soll nicht der Einzige gewesen sein. Nein, wir haben tatsächlich noch einen weiteren Spieler ins Practice Squad aufgenommen. Tobi Tyler Gauthier. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, der Bursche, was dürfen wir von dem erwarten? Hast du Zahlen, Daten, Fakten?
Naja, es ist ein O-Liner, der Kylan Johnson ersetzt, der sich verletzt hat und der deswegen auf IR gesetzt worden ist, aber dann auch aus dem Practice Squad dann entlassen wurde, also mussten wir ihn ersetzen. In der O-Line haben wir in der Tiefe Bedarf, also hat man sich jemanden gesucht, der in der Region rund um Miami zu Hause war, 4 Jahre lang da gute Leistungen gezeigt hat und jetzt soll er sich einfach mal bei uns im Practice Squad beweisen. Dass er große Chancen auf Einsätze hat, sehe ich jetzt nicht unbedingt so, wenn nicht außergewöhnlich irgendwelche Verletzungen dazukommen. Aber ansonsten, naja, es ist immer gut, gerade in Corona-Zeiten einen oder mehrere O-Liner im Practice Squad zu haben.
Ja, das ist wohl richtig. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas von bekommen. Ich denke, wir können da gleich in der Review zum Spiel, ich weiß ja, ich habe eure Preview zum Bildspiel tatsächlich noch nicht komplett gehört, aber wir werden ja auf die O-Line vermutlich auch eingehen müssen, weil es war ja schon interessant, was wir da am Sonntag gesehen haben. Ja, so, das ist das. Und was wir am Sonntag auch gesehen haben, war ein Devante Parker, der zwischendurch nicht mehr auf dem Feld stand. Und da war eine Hamstring-Verletzung, die er gehabt hat, die er auch vorher schon in dem Injury Report drin stand tatsächlich. Und die jetzt wohl, ich habe gedacht, okay, ja, gut, der steht halt drin, aber ich glaube nicht, dass da wirklich was dran ist. Aber er scheint jetzt ein bisschen mehr zu sein. Also zumindest scheint er jetzt, wenn ich das gerade richtig gelesen habe in den News noch, dass er zumindest eigenständig arbeitet. Also er macht nicht nichts. Das lässt zumindest für das Spiel gegen die Bills so ein bisschen Hoffnung schimmern. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich gegen die Bills für einen Einsatz reichen wird. Ich bin wirklich gespannt. Wäre natürlich schon ein harter Rückschlag, wenn man sich das letzte Spiel angeguckt hat, wenn Devante Parker nicht dabei wäre. Was glaubst du, Tobias? Was steckt dahinter? Haben wir jetzt wieder den alten Devante Parker zurück, der andauernd irgendwie ein bisschen Wehwehchen hat und dann doch nicht das liefert, was er liefern kann?
Ich denke, er wird einfach geschont und man wird im Training ihn langsam wieder bewegen und daran heranführen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Sonntag nicht spielt. Gerade weil auch im Injury Report bis auf Elandon Roberts, der im Concussion-Protokoll ist, wo sich morgen klärt, also am Freitag, ob er am Sonntag spielen kann oder nicht. Aber ansonsten haben wir, was das angeht, keine Spieler, die nicht trainieren. Wir haben zwar ein paar Jungs dabei, so wie Xavier Howard, den man so langsam wieder heranführen möchte, und ein paar andere Jungs, die so leichte Wehwehchen haben, aber gefährdet ist der Einsatz, so wie ich das gehört habe, bis auf Roberts bei keinem. Und dazu zählt auch Devante Parker.
Dann dein Wort in Gottes Ohren. Ja. Ich hoffe, du hast einen guten Draht zu dem da oben.
Ich bin im letzten Jahr gut damit gefahren, nichts zu Devante Parker und gewissen Wehwehchen und Verletzungen zu sagen. Ich werde das auch dieses Jahr nicht tun.
So, stopp. Okay, wir hören auf, davon zu reden. Gut. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Daniel Roberts ist am Concussion Protocol. Ich muss gestehen, ich fände es interessant, wenn er am Wochenende nicht spielt. Es könnte vielleicht ein bisschen Raum für den einen oder anderen öffnen, wenn ich ehrlich gestehen soll, hoffe ich das. Also ich hoffe, dass vielleicht andere dann mehr Einsatzzeit bekommen und zeigen können, dass vielleicht die Verpflichtung eines Elandon Roberts vielleicht etwas übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber gut, schauen wir einfach mal, ob er wirklich aus dem Protocol rauskommt oder eben nicht. Gut, so, da haben wir die News zu unseren Themen schon mal abgespielt. Dann haben wir, ich meine, gut, das ist jetzt eigentlich nur eine Information. Kellen Ballage ist jetzt wirklich bei den Jets, ja. Nachdem Livian Bell auf dem Injury Report ist, yes, ein Gruß geht raus an alle Fantasy-Football-Besitzer. Der Pick hat sich bis jetzt richtig bezahlt gemacht. Aber jetzt haben sie ja Kellen Ballage, jetzt kommt das Laufspiel der Jets bestimmt richtig ins Rollen, Tobi, oder?
Auf jeden Fall. Also, mit Livian Bell ist natürlich nicht so schön für die Jets, aber naja, gut, man hat ihn wohl Adam Gase, so wie man das hört, hat ihn wohl spielen lassen, obwohl er schon angeschlagen war. Und die Rechnung hat er jetzt serviert bekommen. Das ist dann so.
Ja, Adam Gase. Unser Freund und Helfer.
Ja, es setzt sich nahtlos das vor, was wir auch in Miami hatten. Ständige Verletzungsgeschichten, ständige Verletzungssorgen und ständige Umbauten aufgrund von Adam Gase und seinen Methoden.
Ja, er macht es sich auch selber nicht leicht. Ne?
Nee, er macht es sich nicht gerade einfach. Das ist richtig.
Aber er steht auf Herausforderungen.
Sonst wäre er nicht bei den Jets.
Nice one. So, und dann haben wir jetzt die letzte News, und zwar sind die Hall of Fame Nominierungen wieder rausgekommen. Ja, Tobi, wie viele Dolphins?
Soweit ich das richtig, wenn ich das richtig gezählt habe, 2. Das ist einmal der schon überfällige Zach Thomas, der einfach dieses Jahr dann mal wieder dran wäre, und unser ehemaliger O-Liner Richmond Webb ist auch auf der Liste. Ich glaube, da stehen jetzt aber noch, ich meine, 100 Namen drauf. Also es ist keine Shortlist, sondern eher eine längere Liste, die noch runtergekürzt wird. Aber wir sind sicherlich alle, die diesen Podcast hören und alle, die dies mit den Dolphins halten, fest davon überzeugt, dass es auf jeden Fall Zach Thomas die in diesem Jahr zu 3000% verdient hätte und dass auch die Leistung eines Dan Marinos und eine Leistung, wie sie die Dolphins in der mittleren Vergangenheit geliefert haben, ohne Richmond Webb und seine Leistung in der O-Line nicht möglich gewesen wären. Also verdient hätten es beide, aber Zach Thomas ist dran.
Glaubst du da dies Jahr wirklich dran? Ich habe mir die Liste nicht angeguckt, aber
ich. Nein, ich glaube nicht dran, aber.
Ich hatte letztes Jahr, ich habe ja schon mal nach der letzten Wahl der Hall of Famer, wo er im Finale war und den Türklopfer nicht hören durfte. Es sind in diesem Jahr, ich glaube, sind nicht sogar so Koryphäen wie Peyton Manning dabei. Also ich glaube, dieses Jahr ist sie echt loaded, die Class. Und ich glaube, nächstes Jahr wäre dann wieder eine gute Show. Ich meine, dass Zach Thomas da reingehört, also das ist eine Riesenfrechheit, dass der noch nicht da drin ist. Sorry.
Ja. Ich meine, Zach Thomas engagiert sich auch anders als andere Linebacker, zum Beispiel, die jahrelang bei den Chicago Bears waren, die sich jetzt im Zuge der Diskussion rund um Rassismus und Hate Speech und sowas eben etwas, nennen wir es ungeschickt, man könnte auch sagen dämlich äußern. Ich rede hier von Brian Urlacher, der soll ein Vorbild für die Kinder sein, ist Hall of Famer und gibt so einen Schwachsinn von sich, sorry. Aber dafür gehört dann ein Zach Thomas 10-mal da rein.
Ja, also das ist einfach wirklich dumm und man kann schon sagen, asozial gewesen, was er da gesagt hat. Und das gehört sich nicht. Und er soll einfach die Fresse halten. Wenn er sonst nichts zu sagen hat, dann kann er besser die Fresse halten. Da fährt er besser mit. Gut, aber wir wollen jetzt hier gar nicht auf Äußerungen von alten, weißen Männern eingehen. Ja, ich glaube, das war's schon mit den News. Ich meine, wir können uns so ein bisschen, ich meine, da Micho nicht da ist, ihr habt keinen Roundup gemacht, ne?
Wir haben keinen Roundup der Liga gemacht. Wir können auf die Schnelle, weil das jetzt bei Twitter vor 2 Minuten hochgeploppt ist, mal eben kurz einen Blick auf den Injury Report von Donnerstag werfen.
Das macht man.
Ja.
Also jetzt ist wirklich fast Livestream-mäßig.
Das ist richtig, ja. Also das Einzige, was man dazu sagen kann, ist, dass natürlich Elan Roberts weiterhin nicht trainiert, dass Calvin Neu und Preston Williams mit so leichten Blessuren weiterhin voll trainieren, dass Fejedulem, Xavier Howard, Byron Jones, Devante Parker weiter im Limited Practice sind und dass Jakeem Grant, der gestern nur teilweise trainiert hat, heute wieder voll trainieren kann. Warum das so wichtig ist, hört ihr vielleicht später bei David und bei mir in der Vorschau zum Bills-Spiel. Da wird Jakeem Grant eine gewisse Rolle spielen.
Also ihr müsst unbedingt dranbleiben. Sehr gut, Tobi. Das hast du gut gemacht.
Der Cliffhanger. Ich habe jahrelang GZSZ geguckt. Ich weiß, wie das geht.
Wow. Aua. Ja. Lass das mal so stehen. So, dann machen wir ein kurzes Roundup, weil ich habe da einfach Bock drauf. Ja, ich meine, ich will gleich über viele Sachen reden. Eins hat mich wirklich verwundert, dass die Philadelphia Eagles so reingeschissen haben. Ja, das war schon hardcore, oder?
Sie hatten ja im Vorfeld mit ihrer O-Line mal wieder Verletzungsprobleme und ich denke einfach auch, oder ich sehe sowieso, der Roster zusammengestellt ist, dass der Anspruch an die Philadelphia Eagles vielleicht größer ist als das, was sie letzten Endes zu leisten imstande sind. Also für mich sind sie ein mittelmäßiges Team, das nur in die Playoffs kommen kann, wenn es bei den Dallas Cowboys mal richtig, also wenn es bei denen richtig scheiße läuft. Ansonsten
sind die Cowboys haben ja auch verloren.
Naja, aber ich sehe die Cowboys immer noch stärker als die Eagles.
Also, ich sehe die auch stärker. Ich habe sie aber auch stärker gesehen als die Rams, die Cowboys, und haben trotzdem verloren.
Naja, klar, aber ich meine jetzt so von den Playoff-Chancen, denn darum geht's. Die Eagles werden eine 8-8, 9-7, wenn es hochkommt, spielen und sind einfach Mittelklasse. Ich weiß nicht, was die Leute von den Eagles erwarten, aber naja, ich habe manchmal, also ich persönlich habe den Eindruck, dass die Eagles manchmal besser gesehen werden oder besser gemacht werden, als sie letzten Endes sind.
Das könnte durchaus sein. Aber gut, dann die Ravens sind quasi so fast so eskaliert wie letzte Saison zu Beginn. Also das hat mich auch überrascht. Ich meine, was machen die Browns? Wollen die uns verarschen? Ich meine, 6 Punkte aufs Brett bringen und 38 kriegen. Ich meine, natürlich, es sind die Ravens. Aber, Alter, was stimmt mit denen nicht? Ey, die bringen die PS auch nicht auf die Straße, ne?
Die Mannschaft ist nicht homogen zusammengestellt. Und wenn ich jetzt wieder höre, dass OBJ entweder getradet werden will oder getradet werden soll und was der Teufel, was auch immer, die kriegen da aber auch keine Konstanz und keine Ruhe rein, weil das ist ein Haufen, das ist keine Mannschaft, das sind zusammengeholte Teile, die mit dem Hammer zu einem fertigen Puzzle reingeballert werden sollen. Das knirscht hinten und vorne und passt hinten und vorne nicht. Und so kann man nicht erfolgreich sein. Das ist leider so.
Ja, das denke ich auch. So, dann suche ich mir noch mal ein Spiel aus und ja, ich meine, es gibt einen Quarterback, der hat 2 Interceptions und einen Pick 6 geworfen. Also einer der Interceptions war ein Pick 6. Satz mit X, das war wohl nix, Herr Brady. Wir haben gegen die Saints gespielt, einer der größten Super Bowl-Favoriten dieses Jahr. Aber ich meine, sie sind zwischendurch wieder rangekommen, die Bucks, aber am Ende war es wirklich eine recht gute Angelegenheit der Saints. Und Drew Brees hat Tom Brady mal so eben in die Tasche gesteckt. Und ja, und Rob Gronkowski merkt man, dass er vielleicht hätte nicht zurückkommen sollen. War mein Eindruck. Weil ich glaube, also er ist einfach körperlich bei weitem nicht da, wo er mal war. Oder wie schätzt du es ein?
Das habe ich genauso gesehen. Und bei Tom Brady, man hatte Angst, als man den ersten Drive gesehen hat, weil der war durchaus beeindruckend, der erste Drive der Buccaneers. Also da hat Tom Brady dann echt gezeigt, dass was möglich wäre. Aber im Verlauf des Spiels wurde das immer dünner und man hat den Tom Brady gesehen, den ich am liebsten sehe. Schimpfend mit den Referees, Flaggen fordern und nicht bekommen und sich dann so dermaßen daneben benehmen und darüber aufregen. Also das habe ich gerne gesehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Naja, gut. die Saints sind, die Saints, die verkaufen gerade Haus und Hof und ihre Zukunft über die nächsten 5 Jahre mit dem Cap Space und mit ihren Mega-Verträgen, die sie da raushauen. Also die sind auf einem totalen, wir müssen dieses Jahr den Ring holen, Super Bowl Run. Und ansonsten fällt denen da alles um die Ohren.
Ja, gut. Wundervoll. Also, dann würde ich sagen, was dich wahrscheinlich auch nicht so gefreut hat, war dann das Spiel. Oder hast du noch was zum Thema News oder willst du noch über irgendwas reden, was in der NFL passiert ist?
Wir haben Stand jetzt 2 relativ gute Draftpicks für 2021, denn wir müssen ja mit einem Auge auch auf die Texans gucken und das war ebenso recht dürftig und das hat mich dann eher gefreut.
Ja, na, schauen wir mal, wie das gegen andere Gegner aussieht.
Sorry, Texans Dach, ne? Ich arbeite gerne und ich gebe euch gerne weiter Interviews, aber wie letztes Jahr auch, bitte nicht so erfolgreich. Sollte vielleicht nicht ganz so erfolgreich werden wie letztes Jahr.
Ja. Schauen wir mal. Naja. Aber ja, dann gab es dieses unsägliche Spiel gegen die New England Patriots. Ich will gar nicht darüber reden irgendwie. Ich meine, im Endeffekt stand es 11-21 für die Patriots. Damit stehen wir 0-1 und Cam Newton und sein Goldkettchen haben uns durchaus vor Probleme gestellt. Wobei ich glaube, dass wir uns die Probleme selber gemacht haben.
Das ist durchaus richtig. Das stimmt.
Gut. Und wenn wir vom Problem selber machen reden, gehen wir doch einfach mal in die Offense zuerst. Das haben wir gerade so abgesprochen. Ryan Fitzpatrick. Er sagt selber, ja, mit 3 Interceptions, da brauchst du nicht darüber reden, dass du ein Spiel gewinnst. Da gewinnst du kein Spiel. Ja, und ich meine, bei der ersten hat er Pech. Ich hoffe, dass Preston Williams nächste Woche jetzt gegen die Bills ein anderes Schuhwerk anhat. Ja. Und ich meine, das war die erste Interception. Die war unglücklich. Ja, weil sonst hätte Preston Williams wahrscheinlich sogar einen Catch gemacht. So, dann die zweite. Was passiert da? Warum? Als hätte der Spieler von den Patriots ein Dolphins-Jersey angehabt. Und bei der dritten, ja, haben wir ein bisschen Pech, ja, natürlich, dass wir da keine Flagge kriegen. Man hätte die Flagge durchaus werfen können. Man kann es nicht mehr challengen seit dieser Saison. Also die Pass-Interference, das haben sie ja wieder abgeschafft, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die armen Patriots immer nur auf den Sack gekriegt haben. Und Micho hat es ja in der Offseason gesagt, wir haben darüber gesprochen, über diese Regeländerung, dass es nicht mehr challengebar ist. Und er sagte, das kommt den Patriots entgegen. Und da ist es ihnen gleich in Woche 1 entgegengekommen. Ich meine nicht, dass das was geändert hätte. Ja, wir hätten den Touchdown gehabt, wir hätten dann Point-After-Touchdown gemacht und dann hätten wir einen Onside-Kick recovern müssen.
Und dann nochmal scoren müssen.
Ja gut, aber dann bist du ja nicht so weit, du fängst ja nicht hinten auf deiner eigenen 20-Yard-Line an.
Nee, aber trotzdem.
Ne? Also, ja, ich sag mal, gut, die Chance wäre dann aber da gewesen. Aber das ist, ich glaube, wenn wir den Onside-Kick gewonnen hätten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit schon deutlich höher gewesen, als dass wir den Onside-Kick überhaupt holen.
Ja.
Das meine ich damit. Ja, wie hast du die Leistung von Ryan Fitzpatrick gesehen, Tobi?
Also, man hat gemerkt, dass er in der einen oder anderen Situation falsche Entscheidungen getroffen hat, Receiver übersehen hat, Pässe nicht akkurat geworfen hat. Er hatte einfach, um es mal auf den Punkt zu bringen und es ganz simpel runterzubrechen, er hatte einfach einen Scheißtag. Also es war nichts, ja. Es war nichts mit Fitzmagic. Das blitzte nur einmal kurz bei der Two-Point-Conversion auf und bei dem einen Lauf, den er hatte, wo er das First Down geholt hat und sich mit der ganzen Masse seines Körpers nach vorne schmeißt. Da blitzte es auf, aber ansonsten war es nicht der Ryan Fitzpatrick, der gegen Ende der letzten Saison an seinem oberen Leistungslimit gespielt hat. Also da war noch viel, viel Luft nach oben und wir werden es in den nächsten Wochen noch brauchen, dieses Niveau.
Ach so, ja, das aus der letzten Saison. Ja, vor allem, wenn man überlegt, letzte Saison kannten wir auch relativ, ich glaube, zweiter oder dritter Spieltag das Spiel gegen New England, da hat er, das war ja der Grund, warum er dann raus musste und Rosen kam.
Ja.
Ja, ich meine, die ersten Leute schreien jetzt schon, wir müssen Tua reinwerfen, wo ich mir denke, Alter, der hat jetzt ein schlechtes Spiel gehabt, jetzt lass die Kirche doch mal im Dorf. Also, ich meine, wir können Tua doch erst reinwerfen, wenn die O-Line stabil ist. Ja, also, sonst haben, also natürlich, sonst lernt der Bursche auch, aber eben nicht ganz, also, wenn du Ryan Fitzpatrick dahinter stehen hast, der gibt der O-Line vielleicht nochmal ein bisschen mehr Halt, als es Tua jetzt zu Beginn tut. Über den langen Zeitraum wird Tua das mehr tun. Aber jetzt momentan ist Ryan Fitzpatrick mit der Erfahrung natürlich für die O-Line eher wichtiger.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine Statistik gelesen, ich glaube sogar auf der Dolphins Homepage, dass Ryan Fitzpatrick bis zu seinem Pass-Release im Schnitt, ich glaube, knapp 2,5 Sekunden gebraucht hat. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Tua als Rookie und als Neuling diese Zeit wird auch nur in irgendeiner Art und Weise erreichen können. Das heißt, wenn man ihn reinwerfen würde, dann müssten wir eine O-Line davor haben, die ihm durchaus 3, 3,5 Sekunden Zeit erkaufen kann. Und gerade die rechte Seite, weil es ist ja nicht damit getan, Ryan Fitzpatrick durch Tua zu ersetzen, weil Ryan Fitzpatrick ist Rechtshänder, Tua ist Linkshänder. Das heißt, die Blindside ist nicht die linke Seite, sondern die rechte Seite. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass die rechte Seite so gut hält, wie sie für Tua halten müsste. Von daher, vor der Bye Week sehe ich das nicht. Egal, wie Ryan Fitzpatrick spielt.
Oh, so spät? Ich weiß nicht, ob es so spät wirklich wird. Aber wir können über unsere O-Line jetzt mal kurz schnacken. Ich meine, wir haben jetzt genug über Ryan Fitzpatrick und Tua geredet. Ich meine, wir können da wahrscheinlich 2 Stunden drüber reden. Aber ich glaube, das ist an diesem Zeitpunkt jetzt einfach noch nicht wichtig, richtig genug. Sprechen wir über die O-Line. Das war ja auf der einen Seite phänomenal und auf der anderen Seite war das beschämend. So würde ich es beschreiben.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das beschreiben würdest. Das Pass-Blocking war ja das. Was haben wir gemacht? Wir haben nur einen Sack zugelassen.
Ja, also einen Sack. Man kann das ja mal individuell runterbrechen. Austin Jackson hat als linker Tackle eine Doppel-Null. Kein Pressure, kein Hurry, kein Sack, kein gar nichts zugelassen. Ja. Da war nix.
Das ist ein Rookie.
Ja.
Der hat in seinem ersten Spiel einfach mal eine Nulllinie erzeugt. Ja. Ich meine, der war im Run-Block war das eine absolute Pflaume. Ja. Aber er hat zumindest, ich meine, natürlich war es nicht optimal. In manchen Situationen hat er dann halt Glück gehabt, dass Ryan Fitzpatrick den Ball schon los war und so weiter und so fort. Aber es ist ein Rookie in seinem ersten Spiel. So, und alle haben gehatet, als wir den, oder viele haben wirklich gesagt, Alter, wie könnt ihr den da picken? Das, meine Freunde da draußen, ist ein Vorgeschmack auf das, was wir mit Austin Jackson vielleicht über lange Jahre bekommen können.
Genau, das seh ich ähnlich. Dann den zweiten Rookie mit dazu, Solomon Kindley als rechter Guard hatte ein Pressure und ein Hurry bei 100% Snaps auf dem Feld. Und
ja, also es waren auch das, 38 Pass-Blocking-Situationen.
Ja. 38. Und auch das ist richtig, richtig gut für das erste Profispiel, was der Junge macht. Ich meine, man muss sich immer vergewissern, dass Miami das erste Spiel da in der O-Line mit 2 Rookies und 2 Neu-Dolphins gespielt hat. Und dafür saß gerade in der im Pass-Blocking verdammt gut aus. Verdammt gut. Und wenn wir dieses Niveau halten können, dann wäre das schon nicht schlecht.
Das auf jeden Fall. Also die Line, also wie gesagt, das Run-Blocking war unter aller Kanone. Ja. Ich verstehe auch nicht, wieso wir immer wieder versuchen haben zu laufen. Ich meine, was bringt dir das? Dann wirf den Ball halt öfter. Ich meine, es ist ja einfach bewiesen, dass man dadurch, dass man viel läuft, nicht mehr Raum für den Pass generiert. Es ist ja zumindest, was mir da fehlt, das wissen auch alle, die da draußen, ich mag Analytics, aber mir ist oft die Sample Size nicht homogen genug. Das ist auch bei dieser Statistik so, dass egal wie erfolgreich dein Run war, dass es keine direkte Auswirkung auf den Pass hat, wenn danach ein Passing Down kommt. Überhaupt keine. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir mehr aufs Passing Game gehen in den früheren Phasen des Spiels. Also das ist das, was mir abgegangen ist, so ein bisschen.
Ja. Ich hätte mir eine andere Verteilung oder eine andere Konzentration der verschiedenen Ballvorträge unserer Running Backs gewünscht. Ich meine, klar, Miles Gaskin hat ein sehr gutes Spiel für seine Verhältnisse gemacht, aber wenn ich mir ansehe, dass wir Jordan Howard hatte 8 Touches, das hat jetzt nicht so, also bis auf den Touchdown jetzt nicht so funktioniert, aber wenn ich sehe, dass wir Matt Breida 5-mal den Ball geben, der mit diesen 5 Ballvorträgen 4,4 Yards pro Versuch macht, also insgesamt auf 22 Yards kommt, dann verstehe ich nicht, wieso der nicht am Anfang schon sich den Workload mit Jordan Howard geteilt hat, als klar war, dass Jordan Howard keine großartige Wirkung erzeugen kann. Und das... Ja, bitte.
Und zwar ist das Problem, dass wir in den Situationen, wo Matt Breida und nachher auch Miles Gaskin zum Teil die Bälle bekommen haben, da lagen wir relativ deutlich zurück. Das heißt, wir waren gezwungen zu laufen, zu passen eigentlich. Und das hat Räume für das Laufspiel eröffnet. Oh Wunder, es ist nämlich, das kann man nämlich durchaus sehen, oder das fand ich, konnte man sehen, dass wir in klarem oder in mehr oder weniger klaren Passing Downs, wo sich die Defense mehr auf das Passing Game konzentriert hat, dass dann unser Laufspiel von diesen 2,8 Yards, die wir hatten, auf einmal im Schnitt bei 4,4 war. Ja, und wir am Ende auf 3,2 waren, was immer noch 0,1 Yards schlechter ist als letzte Saison im Gesamtschnitt. Letzte Saison hatten wir pro Versuch 3,3 Rushing Yards, jetzt im Spiel 3,2. Ja, und ich glaube, es lag einfach wirklich daran, dass die Defense der New England Patriots sich da mehr aufs Passspiel konzentriert hat und dementsprechend ein bisschen mehr Raum hatte in der Box. So würde ich das interpretieren.
Ja gut, also es ist mir aufgefallen, dass er am Anfang halt nicht so oft zum Einsatz kam und dass er hinterher dann doch relativ gute Leistungen gezeigt hat. Und da ich ja ein bekennender Matt Breida-Fan bin, das gebe ich auch ohne...
Hat man gar nicht gemerkt.
Merkt man gar nicht. Hat man auch beim Draften nicht gemerkt, dass ich da abgegangen bin wie Schmitz Katze. Ich denke, wir haben viel Geld und wir haben einen mittleren Pick für unsere beiden Top-Running-Backs in die Hand genommen und wir müssen gucken, dass wir sie besser und produktiver eingesetzt bekommen. Ich meine, klar, wir haben in der Offense alles ausprobiert. Wir haben, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Personal-Systeme gefahren und wir haben immer versucht, da zu variieren und gewisse Dinge zu machen, aber das Play-Calling an sich war doch eher, nennen wir es, traditionell. Also da würde ich mir vielleicht im weiteren Verlauf der Saison wieder ein bisschen mehr Esprit und Kreativität wünschen, was das angeht.
Ja, vor allem, also, ja, hast recht. Nein, also ich wollte gerade auf ein anderes Ding schon springen. Weil ich meine, wenn du bei den Running Backs bist, die haben ja auch noch eine andere Aufgabe. Ist ja auch Pass-Blocking.
Ja.
Und Miles Gaskin, ich meine, er hatte nicht viel, er hatte auch nur irgendwie 4-5 Snaps und im Pass-Blocking, aber die waren stark. Ja? Die waren einfach gut. Und dann, wenn wir dann mal darauf zu sprechen kommen, oder wolltest du noch irgendwie was sagen über die Running Backs?
Nee, also mit den Running Backs bin ich jetzt so gesehen im Groben erstmal durch für eine Review reicht das.
Mit denen habe ich abgeschlossen.
Ja, das nicht.
Ja, das ist jetzt schon mal das eine. So, und jetzt kommt das nächste. Wollen wir kurz über die Wide Receiver sprechen?
Ja, klar. Also wenn wir über die Offense sprechen, müssen wir auch über die Wide Receiver sprechen, klar.
Ja, ich meine, ja, das war schon nicht so schlecht. Es war aber auch nicht wirklich gut. Ich sag mal, Devante Parker war richtig stark, bis er dann runter musste. Das war einfach stark. Er hat viermal den Ball gekriegt, 3 First Downs, so viel mehr kannst du dann gar nicht.
Vor allen Dingen 4 Targets, 4 Catches, ne? Er hat alles gefangen, was in seine Richtung kam. Und das gegen Stephon Gilmore.
Nicht immer.
Ja, aber, ne?
Ja, aber natürlich. Gilmore ist halt Gilmore. Der ist zwar gut, aber er war gar nicht der dominanteste Spieler von den Patriots.
Das nicht, nein.
So, aber dann, wenn ich mal überlege, so, ja, dann wurde es aber auch dünn. Ich meine, Mike Gesicki fand ich überraschend. Also, Mike G im Passspiel war solide, wie sonst auch.
Ja.
War gut. Aber, Alter, hat er wirklich, ey, Tobi, Micho ist nicht da. Ja?
Ey. Micho kennt die Statistik auch, ja?
Hat er tatsächlich das Blocken gelernt?
Er ist der Beste unserer Mannschaft bei PFF im Run-Blocking-Grade. Der hat einen 88er Run-Blocking-Grade. Also,
Was ist da kaputt? Wird er zu einem Tight End?
Ganz ehrlich, wenn er 50, 60 Yards fängt pro Spiel und zusätzlich jetzt noch das Blocken lernt, ja mein Gott, dann wird die Argumentation von Micho aber dünn.
Ja, wir dürfen jetzt nicht übertreiben, er hat nur 30 Yards gemacht, dieses Spiel.
Ja, ne? Aber wie gesagt, wenn es die letzte Pass-Interference nicht gegeben hätte, hätte er den Ball gefangen.
Ja, vor allem, ich frage mich gerade, hat er nicht sogar auch eine Pass-Interference bekommen? Für sich?
Ja, er hat eine bekommen, glaube ich, ja.
Ja. Nee, aber also das, ich fand Gesicki nicht schlecht, nicht ganz so produktiv, wie ich mir eigentlich wünsche, tatsächlich.
Sie haben ihn ja auch seltener gesucht, als ich mir das gewünscht hätte. Also er wurde ja auch etwas seltener angeworfen, das muss man dazu ja auch sagen.
Nee, aber trotzdem, also 5 Targets hatte er trotzdem, Die meisten Targets hatte Preston Williams, der hatte auch einen gebrauchten Tag.
Jo, das stimmt.
Aber ich glaube, den gebrauchtesten Tag, Micho, tut mir leid, aber den gebrauchtesten Tag bei unseren Wide Receivern hatte Zaire Ford.
Ja, das ist richtig.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir tatsächlich nicht noch tätig werden irgendwann auf dem Markt. Ich glaube es fast nicht. Aber ich glaube, dass wir im nächsten Draft, ich meine, das betonen wir eh schon seit eh und je.
Da gehen wir mal von aus, ja.
Definitiv was machen werden.
Ja. Die Frage ist für mich nur, wie viel machen wir? Dass wir was machen, ist mir klar. Die Frage ist nur, wie viel?
Ja, das schauen wir mal.
Ja.
Aber gut, so. Möchtest du noch über irgendeine Person reden
Ich möchte, obwohl er nicht oft tätig war, über Robert Hunt sprechen.
Okay.
Weil Robert Hunt, unser 6. O-Liner, hat nur 2 Offensive Snaps gespielt. Beide in dem letzten drei Versuchen vor unserem Rushing-Touchdown. Und ohne Robert Hunt wäre, also um das mal kurz zu ergänzen, Robert Hunt ist als extra O-Liner, als sechster O-Liner mit reingekommen. Wir haben alles gebracht, was wir an Run-Blocking mit dazu bringen konnten. Mit sechs O-Linern, zwei Tight-Ends, einem Fullback. Und wir haben da echt versucht, die Wege freizukriegen. Der entscheidende Block vor dem Touchdown kam aber von Robert Hunt. Und ich habe die Hoffnung, dass vielleicht Robert Hunt, wenn er sich weiter improved und eine weitere Entwicklung macht, vielleicht es sogar schafft, dass er der Faktor wird, der dann hinterher die Blindside von Tua wird beschützen können. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Es hat mich aber gefreut, dass er da einen Anteil hatte.
Ja, also ich bin gespannt, wie Robert Hunt über die Saison eingebaut wird, weil ich meine, das muss man auch sagen, 62 Offensive Snaps hatten wir und die Offensive Line hat 62 Snaps gespielt, ne?
Ja.
War schon ein Statement. Aber gut. So, wir wollen jetzt auch nicht übertreiben und 3 Stunden aufnehmen. Dann kommen wir jetzt zur Defense, oder?
Natürlich. Können wir gleich die Defense machen.
Gut. So, in der Defense, ja. Wir haben es nicht geschafft, Cam Newton unter Kontrolle zu halten, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, das könnte man so sagen, ja.
Und wir hatten da auch keinen Quarterback-Spy und was aufgefallen ist, ich glaube, es waren 4 oder 5 Situationen, wo wir wirklich, wo Cam Newton die Option hat, läuft er selber oder überlässt er seinem Running Back den Ball und es hat nie zu einem Tackle for Loss geführt. Nie. Obwohl unsere Verteidiger direkt dran waren, haben wir nie ihn oder den Running Back zu packen bekommen, je nachdem, wer den Ball hatte. Boah, war das frustrierend. Das war echt so, wo ich zu Hause saß, so, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen?
Ja.
Das war echt hardcore, ey.
Naja, und ich meine, wir haben ja hinterher dann schon relativ viel nach vorne an die Line of Scrimmage gebracht, was so das Personal anging. Da wurde es ein bisschen besser, aber ich kann mich an, wie auch du, an 2 oder 3 Situationen erinnern, da steht der Verteidiger 1,5 Meter vor dieser Run-Play-Option-Geschichte und entscheidet sich permanent falsch. Wir haben keinen Quarterbacks bei, wir sind da nicht gut aufgestellt gewesen. Es fühlte sich halt einfach richtig, richtig schlecht an. Und es sah auch richtig scheiße aus. Und wenn man's mal so runterbricht, die Patriots haben 136 Yards before Contact erzielt. Also sie haben in jedem Spielzug, den sie gemacht haben, das waren, ich muss jetzt gerade mal gucken, insgesamt um die 60 auch. Sie haben also in jedem Spielzug schon mal 2 Yards gemacht, bevor sie überhaupt einen Kontakt mit einem Miami-Verteidiger hatten. Und dann wird es natürlich schwierig.
Natürlich. Definitiv. ja, ich bin echt gespannt, wenn wir jetzt nochmal gegen so einen mobilen Quarterback spielen, was ja im nächsten Spiel tatsächlich der Fall sein wird.
Ja.
Da bin ich auf eure Preview gespannt, wie ihr das geregelt habt.
Sei auf die Analyse von David gespannt. Das kann ich hier nochmal sagen. Der Mann ist ja ein echter Fachmann, was das angeht. Und er sieht das etwas anders als zum Beispiel Micho. Und okay. Das ist sehr spannend.
Dann bin ich wahrscheinlich sein bester Freund. wenn wir uns anschauen, wollen wir jetzt auch mal, tatsächlich fand ich unseren Linebacker sehr, sehr, sehr ernüchternd. Für das, was wir da investiert haben an Geld, war das wirklich nicht gut. Also, die Coverage der Linebacker-Unit war grottig. Also ich habe nicht erwartet, dass Cam Newton so viele Bälle an den Mann bringt, prozentual. Aber wir haben auch einfach, wir waren in der Coverage einfach grottenschlecht. So, und das ist halt auch, wenn die Leute sagen, Jerome Baker war mein, ich meine, das sagt Micho auch. Ja, kurz Micho, Micho sieht in Jerome Baker definitiv den Player of the Game, hat er gesagt. Berichtige mich, Tobi, wenn das falsch ist.
Nein, nein, das hat er gesagt.
So, für mich ist Jerome Baker maximal Durchschnitt gewesen. Natürlich, er hatte diesen einen Sack. Er hatte das Tackle, was zu dem Fumble in die Endzone, also zum Touchback geführt hat. Ja, das hatte er. Er hatte aber zwei dumme Penalties, ja, wo ich sage, die kannst du beide verhindern. Auch da komme ich mit Micho nicht auf eine Linie. Auch da sagt Micho bei dem ersten, da ist er quasi schon abgesprungen, was soll er noch machen? Kann man so sehen. Ich habe da eine bisschen andere Sicht, aber andererseits hat Micho auch gespielt und ich habe nicht Linebacker gespielt. Ja, von daher, ich war eher die dicke Wurst vorne, von daher passt das. In der Coverage, er hatte diesen Mega-Coverage-Bust. Ja. Er hat drei Targets gehabt, die sind alle durchgekommen. Alle. Das darf dir eigentlich nicht passieren. Und deswegen ist Jerome Baker für mich tatsächlich weit, weit davon entfernt, Player of the Game zu sein. Und das ist halt auch das, was Micho sagt. Micho sieht zum Beispiel unsere Safeties nicht so gut. Ich sehe unsere Safeties dagegen ziemlich stark. Also über dem Mannschaftsdurchschnitt als Unit. Es ist, ich würde sogar sagen, fast unsere beste Unit gewesen, insgesamt. Ich würde sagen, unsere beste Unit war die Safety Unit. Ich glaube, Micho springt mir ins Gesicht, wenn das so. Aber, wenn Micho sagt, es ist ja auch gack, ist ja der Satz, den er sagt, ist ja auch korrekt. Ja, wenn der Wide Receiver und der Safety gleich gut sind, gleich performen, dann hat der Safety das Tackle und der Wide Receiver den Catch. Das bringt am Ende den Wide Receiver mehr als den Safety. So. Aber die Safeties haben gar keinen schlechten Job gemacht. Ich meine, Brandon Jones hat als Rookie krasse Zahlen aufgelegt. Aber das ist genauso wie bei Jerome Baker. Der hat auch viele Tackles gemacht. Aber er ist produktiv gewesen. Heißt das, er ist effizient oder gut gewesen? In keinem Fall. Ja? So, und das ist wirklich unsere Linebacker. Calvin Neu, dieses Tackling, wo er sich 8 Yards mitschleifen lässt. Ich würde sagen, auf Linebacker war noch verdammt viel Sand im Getriebe. Und wie gesagt, mit Alandon Roberts, ich glaube, Alandon Roberts war der schlechteste Spieler für uns. Insgesamt.
Ja.
Würde ich fast behaupten.
Das kann man so sehen. Also, was mich gewundert hat, ist, dass AVG, Andrew Van Ginkel, so wenig gespielt hat. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil der war ja im Trainingscamp nicht schlecht und hatte auch in den Spielen, die er im letzten Jahr gezeigt hat, durchaus schon Potenzial nachgewiesen. Und dann spielt er, ich weiß gar nicht, 8 Snaps oder so. Und da würde ich mir wünschen, dass er da vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit bekommt und sich mehr zeigen und beweisen kann, weil ich von dem Jungen halt jede Menge halte. Mit Calvin Neu und Alan Roberts siehst du sicherlich richtig, das sehe ich genauso. Wir zahlen denen Schweinegeld. Natürlich musste man erwarten, dass die Abstimmung in unserer Defense vielleicht noch nicht so optimal ist. Aber gerade Calvin Neu und Alan Roberts müssten diese Abstimmung haben, weil sie letztes Jahr schon zusammen gespielt haben. Und das war doch sehr ernüchternd. Was für mich in der Defense noch ernüchternd war, waren unsere Defensive Ends, die wir eingekauft haben, um die Laufverteidigung einigermaßen in den Griff zu bekommen. Das, was Shaq Lawson und Emmanuel Ogba da gespielt haben in den Snaps, die sie gespielt haben. Also Shaq Lawson hat von den 63 Snaps in der Defense 60 gespielt und Ogba 55. Und Ogba hat einen Tackle. Das ist viel zu wenig. Und naja, man muss sich einfach nur mal die Zahlen unseres Goldketten-extrovertierten Ego-Show Schieß mich tot, tralala Herren ansehen und weiß, das können wir uns weder gegen Josh Allen noch gegen irgendeine andere Laufverteidigung oder irgendeine Laufoffensive in der Liga erlauben. Und dafür haben gerade die beiden massiv enttäuscht und auch mich massiv enttäuscht, weil ich davon ausgegangen wäre, dass wir zumindest das besser im Griff haben als in den letzten Jahren. Weil wir sind wieder da, gerade auch in der Laufverteidigung, wo wir die letzten Jahre schon waren, wo wir mit Vance Joseph schon waren, wo wir unter Gase schon waren und wo wir im letzten Jahr waren. Wir sind, was die Laufverteidigung angeht, in einem jämmerlichen Zustand, in einem absolut jämmerlichen Zustand. Und gerade was so die mobilen Quarterbacks angeht, da werden ja noch einige auf uns zukommen, die vielleicht sogar noch besser, noch explosiver und noch kreativer sind, als das ein Cam Newton ist. Und die nehmen uns auseinander.
Ja, und das ist halt wirklich, also ich bin wirklich gespannt. Ich meine, natürlich ist die Run-Defense nicht so wichtig wie die Pass-Defense. Aber wenn es reicht, gegen uns zu laufen und das Spiel zu gewinnen, dann bringt uns auch eine gute Pass-Defense nichts. Würde ich behaupten.
Wenn du im Lauf 200 plus Yards pro Spiel kassierst, dann hilft dir die beste Passverteidigung nichts.
Ja. Gut, dann haben wir, ich bin bei dir vollkommen, was die Defensive Ends auch angeht, das war sehr enttäuschend. Wir haben einfach viel Sand im Getriebe, ich glaube, das kann man noch der Off-Season zuschreiben, die einfach nicht so war, wie sie sonst war. Ich hoffe, dass wir so wie letztes Jahr eine starke Entwicklung innerhalb der Saison sehen, ansonsten haben wir wirklich eine sehr, sehr harte Saison vor uns. Kurzes Wort noch zu den Cornerbacks, Xavier Howard ist zurück, Byron Jones ist da, Neo Igbinoghene als First-Round-Pick, es war insgesamt für mich solide, aber auch nichts Herausragendes. Also es war okay.
Also, ja, es wurden ja auch nicht getestet. Man konnte ja laufen.
Also ich meine, sie haben alle ein Target bekommen und haben alle kein Target verhindert. Nee, tatsächlich, Xavier Howard und Igbinoghene haben zwei Targets gesehen und haben kein Target verhindern können. Ja, das ist ein bisschen schade, aber die haben im Schnitt 8 bzw. 9 Yards zugelassen pro Target. Das ist jetzt auch nicht viel.
Nee, sehen wir es ja mal so. Cam Newton hat ja auch die längeren Dinger gar nicht geworfen, weil er sie nicht werfen musste.
Nee, und das ist das Problem. Wenn wir die Leute nicht zwingen können, gegen uns auch mal zu werfen, dann werden wir es, glaube ich, die ganze Saison verdammt schwer haben.
Ja, das ist richtig. Wenn es bei uns vorne an der D-Line weiter so bescheiden läuft, gerade was so Lawson und Ogbar angeht, dann wird es eine harte Saison werden.
Ja. Aber ich meine, wir können jetzt es gab nicht mega viele Lichtblicke. Aber tatsächlich, ich meine, wir haben schon gesagt, für mich ist Jerome Baker der Spieler des Spiels. Ja, ich meine, ich glaube, wir haben fast den gleichen Spieler des Spiels dann. Also, ich war im Überlegen, wenn ich Bobby McCain nehme. Einfach, um wen anderes zu nehmen. Und ich fand Bobby McCain in dem, was er gemacht hat, richtig stark. Ja, einfach weil, natürlich war jetzt nicht so der Aktivposten, aber er hat einfach so oft den Arsch uns gerettet, weil er eben dann da war, wenn die Linebacker wieder Scheiße gebaut haben. Das hat uns so oft den Arsch gerettet und auch Brandon Jones. Deswegen hatte ich aber auch über Bobby McCain nachgedacht, eben weil er diese Big Plays auch verhindert hat. Weil es gab kein riesiges Big Play in diesem ganzen Spiel. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Da muss man jetzt vorsichtig sein, ob es wirklich einfach nur an der Qualität der Teams lag in der Offense oder an der Qualität der Teams in der Defense. Ja, aber Tobi, wer ist denn so dein Spieler des Spiels?
Mein Spieler des Spiels, vielleicht nicht der ersten 5 Minuten, sondern bei allem, was danach kam, ist unser Defensive Tackle Christian Wilkins.
Der haben wir den gleichen.
Ja, wenn wir nicht Jerome Baker haben, dann ist das, ist es zwangsläufig, weil...
Für mich war Jerome Baker schon gar nicht zur Debatte.
Ja, ne? Also, anderes Thema. Was Wilkins da abgerissen hat mit 6 Tackles, 2 Tackles for loss, 1 Sack. Manche haben ihm im Überschwang ja sogar 2 Sacks gegeben. Zwei Pass Deflections. Also er hat als einziger das geschafft, was vielleicht, wenn das 2 oder 3 geschafft hätten, wir Cam Newton das Leben hätten schwer machen können. Er hat ihn genervt. Er hat ihn genervt und hat ihn unter Druck gesetzt und war präsent. Wenn das 2 oder 3 gemacht hätten, dann hätte das Spiel, glaube ich, ganz anders ausgesehen.
Ja, eben. Und vor allem, also gerade, ich meine, dieser eine Sack, den eigentlich viele ihm zugeschrieben haben, ich glaube nicht, dass Cam Newton da laufen wollte. Das ist, einmal ist Cam Newton hier ausgerutscht, wo er den Sack hat, aber da war er dran. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass er den sowieso geholt hätte. Und der andere ist, wo Cam Newton quasi schon fast an der Line of Scrimmage ist, wo er ihn dann 1 oder 2 Yards abknüpft, wo die aber ihm einen Run gegeben haben, also einen Tackle for loss. Aber das ist das Starke, fand ich einfach. Und das ist genau das, was dann nochmal einen richtig starken D-Liner ausmacht. Der hat die Übersicht, ja, der drückt, der hat seinen Gegner, sieht, dass er nicht direkt vorbeikommt, guckt, und dann nimmt er den Arm nach oben. Ja, und das ist, was wirklich dann auch einen richtig starken D-Liner ausmacht. Der behält den Überblick, der bohrt sich nicht in seinen Gegenspieler rein, ne? Der versucht nicht auf Gedeih und Verderb dann zum Quarterback zu kommen, sondern versucht dieses Play anders zu interrupten, ja, indem er den Arm hochnimmt. Und das war einfach richtig stark. Und gut, den Rest, da muss man nicht drüber reden. Das war endlich mal von unserer 94 jetzt das Sophomore Year anscheinend. Kommt er so langsam in so Rollen. Ja. Gut. Das, ich fand's auch geil, was Christian Wilkins gemacht hat. Wunderbar. So, möchtest du, gut, wollen wir noch kurz aufs Coaching eingehen? Ich meine, ich glaube, wir waren nicht darauf vorbereitet, dass Cam Newton so spielt, wie er gespielt hat. Hatte ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Tobi.
Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir darauf vorbereitet waren, obwohl ich gedacht hätte, dass wir darauf vorbereitet sein müssten. Weil es war ja jetzt nur wirklich nicht überraschend.
Ja, das stimmt wohl. Na, schauen wir mal.
Vielleicht waren wir auch darauf vorbereitet, waren die Spieler theoretisch darauf vorbereitet, konnten es nur praktisch auf dem Feld nicht umsetzen. Was dafür spreche in dem Zusammenhang war, die Laune von Brian Flores, die zwischenzeitlich doch kurz vorm Meltdown stand.
Ja, er hat die Defense da ziemlich zusammengeschissen zwischendurch. Aber so muss es sein. Wunderbar.
Ist doch seine Aufgabe, ne?
Richtig. Gut, Tobi, hast du noch was zu sagen?
Was die Review angeht, nur noch eins. Wir können uns jetzt schon darüber freuen, dass die Niederlage in Foxborough bedeutet, dass wir das letzte Spiel der Saison mal wieder gewinnen werden, weil
Tradition.
Was?
Nee, wir haben in Foxborough gespielt.
Ja, genau, richtig. Deswegen werden wir das letzte Spiel, was wir zu Hause gegen die Patriots haben, diese Saison gewinnen. Wir splitten ja traditionell gegen die Jungs aus Boston. Ja, von daher gewinnen wir als Rückspiel.
Wunderbar. Machen wir so.
Ja.
Dann würde ich sagen, Tobi, ich habe es am Ende der Folge gesagt. Also ich habe quasi das Fantasy-Update vorher aufgenommen. Deswegen weiß ich, was ich am Ende der Folge sagen werde. ich reise durch die Zeit. Tobi, es hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, wie immer.
Ja, und so, liebe Leute, jetzt viel Spaß bei der Preview und dann viel Spaß beim Fantasy-Update.
Dranbleiben lohnt sich.
Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Gast, zu unserem Preview, zu dem Bildspiel heute. Wie ihr vielleicht merkt, wird das jetzt hier reingeschnitten sein. Rico ist nicht da. Der ist danach und davor wieder da. Dafür ist Tobi da. Hallo Tobi, dich hatten wir ja schon begrüßt. Und unser Gast, bekannt aus dem AFC East Podcast, David von der Bills Mafia Germany. Hallo David.
Hallo, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen, dass ihr mich eingeladen habt.
Selbstverständlich.
Ja, Es ist immer schön, naja, es ist immer schön, was über unsere Gegner zu hören. Ich weiß es nicht. Bills großer Favorit in der AFC East nach dem ersten Spieltag. Wie lebt sich das so, nachdem man jahrelang als Super Bowl-Versager galt, David, Entschuldigung.
Wir galten ja nicht nur jahrelang als Super Bowl-Versager, sondern wir waren jahrelang wirklich eine Lachnummer der Liga. Ewig lange nicht in Playoffs gewesen, bis wir das dann endlich mal letztendlich dank Carson Palmer wieder geschafft haben. Das ist ein angenehmes Gefühl. Ich sehe uns immer noch nicht als deutlichen
Top. Entschuldigung, war das nicht Andy Dalton?
Sorry, ja, klar, Andy Dalton. Ich habe irgendwie falschen Quarterback im Kopf gehabt. Aber auf jeden Fall was Orangenes am Helm. ja, es war Andy Dalton von Cincinnati gegen Baltimore. Also ich sehe uns aber immerhin immer noch nicht als deutlichen Favoriten. Ich sehe uns schon favorisiert, aber denke, dass auch die Patriots noch ein gewichtiges Wörtchen da mitreden können. Wenn das so weiterläuft, wie sie es jetzt mal angefangen haben. Natürlich spielen die auch noch stärkere Gegner als wir alle. als sie jetzt in Woche 1 hatten, auch uns. Aber das fühlt sich schon gut an, wenn man halt nicht ständig so, ja, wenn man das eigentlich selber weiß. Ne? Also das wird dieses Jahr wieder nichts. Ich erwarte schon, dass es dieses Jahr was wird.
Im Vorgespräch hast du gesagt, als Head Coach bereitet man sich ja so vor, dass man auf seinen eigenen Stärken aufbaut. Dann erzähl doch mal, was sind denn diese Saison die Stärken der Bills? Ich meine, ich habe da eine klare Meinung zu. Ich habe auch eine klare Meinung zu den Schwächen. Aber ich wette, dass du mindestens eins davon anders siehst.
Ja, also unsere allergrößte Stärke ist weiterhin unsere Defense. Diese Defense ist brutal. Wir haben, das hat jetzt auch das erste Spiel gezeigt, gegen die Jets, eigentlich 8 Defense-Liner, die überall, die jeder Starter sein könnten. Natürlich stehen nur 4 auf dem Platz. Die rotieren durch die ganze Zeit und sind dadurch mega frisch. Und das merkt man halt im 4. Quarter auch noch. Unser Linebacker-Core, auch wenn da jetzt 2 so leicht angeschlagen waren, mit dem Trey Edwards und der Matt Milano aus dem letzten Spiel, beide relativ früh raus mit Schulter und Hamstring. Sieht aber so aus, als ob sie wahrscheinlich jetzt Sonntag, sonst die Woche drauf wieder spielen können. Das Defensive Backfield ist aus meiner Sicht für jeden Gegner eine Frechheit, was da rumläuft. Mit Poyer und Hyde und White und gut, jetzt ist, ich komme gerade nicht auf den Namen, Norman auf Injury Reserve. Ich denke bis Woche 3, danach nehmen sie ihn wieder runter. Und trotzdem mit Levi Wallace auf der anderen Seite, das ist echt schon stark. In der Offense habe ich am Wochenende genau das gesehen, was ich mir erwünscht und vermutet habe, nämlich dass durch die Verpflichtung von Stevon Diggs der Brown halt nicht mehr gedoppelt wird, weil sie alle den Diggs doppeln und der dadurch mehr seine Stärken noch ausspielen kann. Das war schon sehr homogen, auch dass Josh Allen auf 8 verschiedene Receiver seine Pässe verteilt hat. Josh Allen hat trotz aller Unkenrufe zum Trotz die meisten Yards seitdem er in einem NFL-Spiel geworfen und 312. Er hätte noch einen Touchdown mehr werfen müssen eigentlich, weil er einen völlig freistehenden Brown in der Endzone überworfen hat und hat 2 in der Red Zone gefumbled, wobei der erste Fumble, den hätte auch jeder Running Back gefumbled, wie da die Faust angeflogen kam. Da wusste der Allen gar nicht, was passiert ist. Aber wir sind schon eine ziemlich homogene Truppe. Also auch die Spieler der Defense sagen, dass im Vergleich zu den vergangenen 2 Jahren die Offense ordentlich aufgeholt hat. Und das, ich sehe das auch so. Wir haben noch mehr Verbesserungspotenzial in der Offense als in der Defense. Aber wir sind auf einem verdammt guten Weg.
Ja, also ich würde das auch so sehen. Ich würde sagen, die Defense ist natürlich das Prunkstück.
Ja.
Vor allen Dingen in der Kombination halt eben tatsächlich mit der Front 7 und dem Backfield. Ich sehe tatsächlich, wenn man euch packen will, dann muss man es in der Offense tun und dann muss man es da tun, wo meiner Meinung nach eure Schwachstelle liegt. Wer mich schon öfters zuhört, weiß, dass ich nicht auf diese werfenden Running Back stehe und das ist Josh Allen. 2 Fumbles. Ich meine, der hat einen Raketenarm, keine Frage, aber immer noch eine sehr große Streuung da drin. Also hätte Josh Allen ein höheres Niveau, wäre das Spiel schon irgendwie zur Halbzeit mit weit über 30 Punkten entschieden gewesen, ist meine Meinung.
Ja, also, wenn ich da kurz einhaken darf.
Darfst du, aber dann darf, danach darf Tobi dann. Aber du darfst.
Wir reden hier von 72% Completion. Das finde ich nicht so schlecht. Im Rating von über 100. Also was mich jetzt an Allens Leistung am Wochenende stört, ist im Vergleich zur Vergangenheit jammern auf hohem Niveau.
Ja, Tobi. Bin ich da noch zu sehr in der Vergangenheit verhaftet, oder?
Naja, also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel Bills Jets noch nicht ganz gesehen. Also das steht bei mir für Mittwochabend noch auf dem Programm. Aber was mich verwundert hat und was ich auch David fragen wollte, ist die Konzentration auf den Pass. Also ich meine, die Bills haben 46 Passversuche versucht und Josh Allen, der ja normalerweise so als guter Läufer gilt, hat gerade mal 14 Laufversuche gehabt für 57 Yards. War das reine Taktik gegen die Jets oder denkst du, dass wir da vielleicht in dieser Saison einen anderen Josh Allen sehen, der vielleicht sich mehr aufs Passen konzentriert? Das wäre meine Frage.
Ja, also ihr müsst es mal googeln. Und zwar googelt mal Bills Jets Roughing the Passer, Josh Allen. Es gibt da ein Play, aus meiner Sicht war das sogar ein Targeting. Wenn ich das nochmal finde, markiere ich euch auch, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Da kriegt er quasi, ja, wird von unten getackelt und kriegt oben Defense Liner ins Gesicht, also wirklich Helm auf Face Mask, darum Targeting. Das ist ein Play gewesen, wo Josh Allen in den letzten zwei Jahren vorweg gewesen wäre, sprich, er wäre selbst gelaufen. Er hatte teilweise wahnsinnig viel Zeit zu werfen in dem Spiel, was an der guten O-Line-Arbeit lag. Er hatte aber auch teilweise, hat er sich mit seinem Spielstil Zeit erkauft, indem er halt einfach ausgewichen ist, wo ich dann aber, ja, glaube ich, dreimal mir gewünscht hätte, okay, dann wirf ihn doch jetzt mal raus einfach, ne, anstatt da irgendwas zu versuchen. Von den 14 Läufen waren 10 ungefähr, ich habe das jetzt nicht genau auf dem Schirm, das ist jetzt gefühlt designte Quarterback-Runs, ne? Da war es also wirklich so angedacht, dass er laufen wird. Ich habe auch zweimal den Option gesehen, was die Patriots ja ganz oft gemacht haben. Wir hatten auf der anderen Seite ja nur 18 Läufe über die Running Backs, über Moss und Singletary. Josh Allen hat einen schnelleren Release, aber er hatte halt auch, was er halt im Vergleich zum letzten Jahr nicht hatte, einen Stevon Diggs, der hat zwei Bälle gefangen, die würde sonst keiner fangen, der in Buffalo unter Vertrag steht. Und er hat dadurch, dass der Brown nicht mehr gedoppelt wird, den Brown halt, der hat ja auch einen Touchdown gemacht, einfach, den hätte er letztes Jahr nicht gemacht, weil der Safety da drüber sich um ihn gekümmert hätte als zweiter Spieler. Der war aber auf der anderen Seite beim Diggs. Dadurch ist der Brown frei geworden. Also man hat halt, ich denke, dass Josh Allen hat sich verbessert zu letzter Saison, was ich jetzt in einem Spiel gesehen habe. Ein Spiel sagt er noch nicht so viel aus, gegen einen jetzt nicht zu starken Gegner, um das vorsichtig auszudrücken. Und auf der anderen Seite...
Moment. Sagen wir es, wie es ist. So leid es mir für die Gangrene Germany tut. Jungs, ich mag euch echt persönlich gerne. Aber diese Saison habt ihr Grottenteam. Und selbst wenn ihr euch noch steigern solltet, ja, glaube ich, dass ihr auf jeden Fall wieder unter Top 3 pickt. Muss ich nicht anders sagen. Und deswegen...
Also ich habe ja in meinen Gedanken, als wir den Podcast gemacht haben zur AFC East, gesagt, Bills Patriots geht um Platz 1, die Dolphins dahinter und dann die Jets. Und da bleibe ich auch bei. Jets sind noch eine ganz, ganz große Baustelle. Jetzt ist Le'Veon Bell auf Injury Reserve, wo sich Adam Gase auch gesagt hat, oh, hätte ich den mal besser nicht noch spielen lassen, obwohl er trotz seines Rumnörgelns hat er es halt gemacht. Rechnung hat er bekommen. Hamstring ist kaputt mal wieder bei Bell. Naja, aber also ich sehe, zusätzlich zu Allens persönlicher Verbesserung, die ich definitiv sehe, musste auch wieder zu sehen, es war in Buffalo am Wochenende sauwindig, darum hat der Rookie-Kicker ja auch 2 seiner 3 Field Goals verschossen, obwohl das erste wohl eher drin war. Aber das ist aus 1001 Grund nicht reviewable, obwohl Field Goals grundsätzlich reviewable sind, aber in dem Fall nicht. hat er trotz dieses starken Windes echt gute Bälle geworfen. Also ich habe einen Ball gesehen, den er echt schlecht geworfen hat, und das war der verpasste Touchdown auf Brown. Wer das Spiel dann gesehen hat oder sich das noch angucken wird, wird das genauso sehen. Das hatte auch nicht mehr so viel mit dem Wind zu tun. Er war einfach nicht gesettet, weil er auf dem Lauf rausgeworfen hat. Den muss er treffen, aber da habe ich nur einen Ball von gesehen diese Woche. Und letztes Jahr habe ich pro Spiel 10 davon gesehen. Das ist ein deutlicher Unterschied.
Okay, Tobi, du sagst gerade, also wir hören jetzt gerade, die Defense, gerade die Secondary von den Bills ist das absolute Prunkstück, ist super, ist halt die Stärke des Teams. Dann hören wir aber auch die Offense mit Josh Allen ist die Stärke des Teams, und sie haben noch die Running Backs, die auch noch die Stärke des Teams sind. Wie ist das? Haben wir da eine Chance gegen überhaupt irgendwie anzugehen, wenn das nur Stärken hat, oder siehst du auch irgendwelche Schwächen?
Ich sehe, sorry, wenn ich mich jetzt kurz einmische, ja, ich habe gleich was zu sagen. Ich sehe aber auch Schwächen in meinem Team. Wenn die Frage beantwortet ist, die nicht an mich gestellt wurde, kann ich auch gerne dazu sagen, was ich denke.
Du darfst
gerne danach, das sollst du auch.
Du darfst da gerne jederzeit Dinge zu sagen, weil du bist der Experte für die Bills. Also ich kann das nur von außen betrachten, und von daher, wenn du von deinem Team Schwächen siehst, dann kannst du das sicherlich valider beantworten als ich. Deswegen gebe ich das gerne weiter.
Ja, also dann äußere ich mich auch gerne dazu sofort. Ich sehe einmal eine Schwäche bei uns im Playcalling. Wir haben einen Running Back jetzt im zweiten Jahr mit Singletary, der letzte Saison in nur 10 Spielen 751 Yards gelaufen hat. So einem Spieler muss ich mehr als 9-mal im Spiel den Ball geben. Ja? Und er hat den Ball meistens in offensichtlichen Laufsituationen bekommen, bei dritten und ganz kurz. Dann hat er das Yard halt vielleicht gemacht. Aber da ist es dann natürlich schwierig, quasi nach dem ersten Kontakt, wenn alles mit einem Lauf rechnet, dann halt da rauszukommen und daraus halt einen größeren Raumgewinn zu machen. Also das ist auch so bei uns in der Bills Mafia Germany immer wieder ein Gespräch. Brian DeBull, so heißt der Offensive Coordinator von Buffalo, der ja, nachdem er letzte Saison immer erst an der Sideline war, dann irgendwann hoch in die Box gegangen ist und seitdem Allen auch ein bisschen ruhiger geworden ist, weil er den irgendwie immer teilweise richtig zusammengefaltet hat da unten, was für den Typ Allen halt wohl nicht so gepasst hat. Also das Play-Calling in der Offense finde ich weiterhin deutlich verbesserungswürdig, gerade wie man den Singletary, der ja der designierte Starting Running Back ist, einsetzt. Da bin ich nicht glücklich mit und meine Mitstreiter auch nicht in der Bills Mafia Germany. Da sehe ich eine Schwäche, der ist halt schon so ein bisschen predictable, ne? Finde ich. Also man weiß oft, was kommt bei ihm, und das kann ein guter Defense Coach ausnutzen. Und wo ich weiterhin Schwächen sehe, ist halt einmal, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ist unser Punting-Game. Unser Panther Corey Bohorquez ist unheimlich inkonstant. Der kann super punten, der kann aber auch Gurken raushauen. Das mag jetzt in dem Spiel, wo es halt, sag ich mal, von Anfang an eigentlich relativ deutlich ist, dass du gute Chancen hast, das Spiel zu gewinnen, anders sein als in einem engen Spiel, wo es dann wirklich auch mal um Field Position gehen mag. Ne? Und man muss jetzt halt gucken, wir haben einen Rookie-Kicker, der hat halt 2 von 3 Field Goals versemmelt. Und wie gesagt, es war super windig, und das erste Field Goal, was er verschossen hat, und der zweite dann auch verschossen, das dritte war dann drin. Das war wohl, haben sie jetzt im Nachhinein festgestellt, gut, war halt nicht reviewable, weil das höher war, als die Field Goal Posts sind. Und dann gibt es nochmal 5 Gründe, warum man das nicht reviewt. Dann ist halt so. Ich hoffe, dass der halt jetzt nicht irgendwie die Flatter bekommt deswegen. Gut, seine Extrapunkte hat er getroffen. Dass er nicht die Flatter bekommt, wenn es dann halt mal um den Field Goal geht, wo es halt nicht darum geht, ob du jetzt 27-7 führst, sondern ob du halt vielleicht den Tie 3 Sekunden vor Schluss schaffst. Ne? Das ist natürlich für sein Ego, ich kenne den jetzt natürlich persönlich nicht, aber ist für das Ego nicht das Allerbeste. Also Panther ist ja viel Position, Kickoffs sind super von dem Rookie, und Offensive Coordinator, das sind so die Schwachstellen, die ich bei dem Bild sehe aktuell. Und natürlich auch Josh Allen sagt selber von sich, er braucht auch so ein paar Runs am Anfang, und das ist auch okay, weil er sagt, dadurch wird er halt richtig wach fürs Spiel. Aber Josh Allen sollte sich angewöhnen, was er in der zweiten Halbzeit schon mehr gemacht hat, einfach rauszulaufen oder zu sliden und nicht jedem beweisen zu wollen, dass er halt Eier in der Hose hat. Und da sehe ich halt genau dieselbe Gefahr dann wie bei einem Cam Newton, dass er sich verletzen wird, wenn er da zu oft vom Falschen eine eingeschenkt bekommt.
Ja, Tobi, dann darfst du jetzt doch noch was zu den Schwächen sagen.
Also wie David schon ausgeführt hat, also ich sehe die Bills auch als nahezu komplettes Team an, wo so eine richtige Schwachstelle innerhalb des Teams eigentlich nicht vorhanden ist. Und gerade was so die Stärken der Dolphins angeht, was eigentlich das Passspiel wäre, hat man ja von Fitzmagic auch eher nicht die Magie gesehen. Das könnte gerade gegen die Secondary der Bills ähnlich laufen und dann deutlich schwieriger werden. Man muss es nichtsdestotrotz versuchen, was man gegen die Patriots nicht so gemacht hat. Man muss vielleicht versuchen, Mike Gesicki mehr einzubinden und vielleicht auf das Rushing Game zu setzen, jetzt nicht so in dem Sinne, dass Myles Gaskin relativ viele Snaps bekommen hat und auch viele Bälle gesehen hat, sondern dass man vielleicht da versucht, mit den erfahrenen Jordan Howard oder Matt Breida, der aus meiner Sicht in Woche 1 zu wenig und zu selten eingesetzt wurde.
Das sehe ich auch so.
Ne, dass man da versucht, vielleicht mehr auf die beiden zu setzen. Ich habe es anhand der Stats beim Patriots-Spiel auch schon mal kurz angedeutet, aber das war relativ wenig. Also klar, Gaskin hat am Anfang gut abgeliefert und Gaskin hat auch relativ für seine Verhältnisse gut gespielt, aber wenn ich sehe, dass Jordan Howard von den 60 Offense-Snaps der Dolphins gerade mal 9 gespielt hat und dass Matt Breida 14 davon hatte, also dann sind das von teuer und mit viel Vorschusslorbeeren eingekauften Rushern 23 von 60 Snaps, die auf dem Platz gestanden haben. Und ich denke, da muss man das Ganze noch ausbauen, wenn es der O-Line besser gelingt. Auch das hatten wir gegen die Patriots ja schon angesprochen, da Lücken zu blocken und vielleicht auch mal Räume zu schaffen. Das wird gegen die Defense der Bills natürlich sauschwer, weil das sehe ich auch nochmal, ist nochmal eine ganz andere Kategorie als das, was die Patriots am Sonntag auf dem Platz hatten. Aber naja, man kann das Spiel ja nicht von vornherein abschenken. Und ich denke, gerade in der momentanen Corona-Situation sollte man auf die Leute setzen, die wirklich dann auch in der Liga Erfahrung haben und die mit der Situation auch einfach viel besser klarkommen. Und naja gut, ich hoffe auch darauf, dass wir vielleicht durch ein kreativeres Playcalling, dadurch, dass eventuell Matthew Perry oder Lynn Bowden jetzt gegen die Bills spielen, dass man versucht, da durch kreative Dinge, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen so Wildcat-Formationen und solche Geschichten. Man hat gesehen, wie die Saints wieder auf Taysom Hill gesetzt haben. Wenn die Dolphins da es schaffen, die Bills da, ich will jetzt nicht sagen, auf den falschen Fuß zu erwischen, weil das wäre vielleicht zu viel des Guten, aber es reicht ja schon, sie zu überraschen und da vielleicht Dinge möglich zu machen, auf die man dann im späteren Verlauf des Spieles aufbauen kann, um dann eben die Räume zu schaffen oder den Platz zu schaffen, dass eben Fitzpatrick wie gewohnt seine Ganzlinger-Mentalität einfach mal einen lang rausrotzt. Dann kann das gelingen. Aber ich sehe auch, und das habe ich auch in der Prediction vor der Saison ja schon gesagt, ich sehe, das wird ein verdammt schweres Heimspiel. Und
es widerstrebt meiner Mentalität und es widerstrebt mir als Dolphins-Fan, aber ehrlich gesagt sehe ich nur geringe Chancen, wie wir am zweiten Spieltag da einen Win davon tragen können. Ehrlich gesagt.
Mir ist das ja auch immer komisch, ne, dass ich jetzt so wirklich plötzlich ein Team habe, was ich nur aus meiner Anfangszeit, also ich bin 91 Bills-Fan geworden, nicht weil die da im Super Bowl waren, sondern mein Bruder kam halt mit so ein paar Football-Sachen an und mir gefiel das Logo so gut, ne? Und dieser Name, dieser Klang, Buffalo Bills, hat mir einfach gut gefallen. Kansas City wäre noch zur Auswahl gewesen. Hätte ich das mal besser genommen, hätte ich jetzt auch einen Super Bowl-Titel.
Naja, da hättest du aber auch lange Jahre gewartet.
Naja, aber ich meine, gut, ne, die Saison, also die Conference haben wir seit 25 Jahren nicht gewonnen. Das ist auch schon ein bisschen her. Wenn ich mir überlege, das würde noch mal so lange dauern. In 25 Jahren bin ich 70. Ach du meine Güte. ja, ist noch mal so. Ne? Damals war ich halt, da war ich 20. Also ne, jetzt bin ich 45. So von 20, 45 hört sich irgendwie noch so halbwegs verträglich an, aber von 45 auf 70 hört sich irgendwie sehr seltsam an. Also, wo ich halt jetzt aus Dolphins-Sicht halt arge Bedenken hätte, wenn ich das, ich habe halt sowohl das Dolphins-Spiel als auch das Bills-Spiel gesehen. Ne? Das Dolphins-Spiel, ich hatte einen Arbeitskollegen hier, einen Freund von mir, der ist halt Patriots-Fan. Wir haben dann hier das furchtbare ProSieben Max angehabt und auf dem Laptop hatte ich halt die Bills an, hat also beide Spiele in dem Sinne verfolgt, wo ich halt arge Bedenken habe, wenn Fitzpatrick, man weiß, der ist wirklich eine Wundertüte. Ne? Das kann sein, dass der ganz anders auftritt jetzt am Sonntag. Wenn der aber so spielt wie gegen die Patriots. Sam Darnold ist oft den Sacks nur entkommen, weil er halt, der ist halt auch noch jung und relativ fix auf dem Bein, den halt mal ausgewichen ist. Das kann der Fitzpatrick nicht. Dann wird es ganz übel klingeln im Backfield. Wenn die Dolphins sich dann nicht in der O-Line noch verbessern gegenüber dem Patriots-Spiel. Aber also gerade das, also den Punkt, auf den ich als ja, wo ich halt Sorge habe als Bills-Fan, ist einfach, dass Fitzpatrick gegen die Bills gerne eins seiner besten Saisonspiele macht. Letztendlich sind auch die Miami Dolphins ein NFL-Team und jedes NFL-Team, egal wer es ist, musst du erstmal schlagen. Dazu gehören auch die Miami Dolphins. Also es gibt schon so, dass wenn Buffalo einen schlechten Tag hat, gerade Josh Allen ist halt immer der Quarterback, einen schlechten Tag hat und die Dolphins haben halt bei den Funstes und ich glaube gerade diese Sache, die du angesprochen hast mit, ja, dass man so ein bisschen Wildcat mal am Anfang macht und dass es auch ab und zu klappt oder dass es dann halt am Anfang klappt, macht ja immer eins mit der Defense, die müssen darauf achten, ne, was andere Räume wieder frei macht. Das könnte der Gameplan tatsächlich für die Dolphins sein. Ja, auch ich sehe mein Team als favorisiert. Also jetzt auf die Möglichkeit eines Bills-Sieges aus meiner Sicht liegt bei 70-30, ne, vom Prozenten her gesehen.
Ja, also ich sag ganz klar, die Bills haben Schwächen nach wie vor. Ich glaube tatsächlich, dass der limitierende Fall, also es ist ein super Team. Ihr habt eine Defense, die sucht seinesgleichen. Ihr habt meiner Meinung nach eine Top-10-Defense. Ihr habt gute Wide Receiver, gerade jetzt Mr. Von Dix. Ihr habt auch mit Devin Singletary eigentlich gute Running Backs, die auch vielseitig auch im Passspiel einsetzbar wären. Ich weiß, du bist anderer Meinung, aber ich glaube, dass der limitierende Faktor bei euch tatsächlich Josh Allen ist. Der wahrscheinlich auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Also klar war das letzte Spiel jetzt nicht verkehrt, aber ich sag nochmal, 2 Fumbles und er hat vor allem die kurzen Pässe gut gespielt. Wir können das auf den Wind schieben, alles gut. Die Frage ist natürlich jetzt, wir sind hier immer im Dolphins-Podcast, wie können wir gegen die Bills angehen? Und du sagtest David, dass eure Schwäche sind die Special Teams im Endeffekt.
Ja.
Special Teams und Play Calling. Aber ich habe jetzt keine Lust, dass ich sage, von wegen wir gewinnen, indem wir irgendwie nur Punt- und Kickoff-Returns machen. Also ich glaube tatsächlich, dass man, also klar, ihr seid der große Favorit und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ihr gewinnen werdet. Ja, muss ich leider Gottes so zugeben. Aber wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir den Ball in Josh Allens Hände legen. Wir müssen Containment bewahren. Containment heißt, dass der Quarterback halt eben nicht ausbrechen kann zu Scrambles. Dass wir es halt eben, dass er eben nicht, was Cam Newton auch gemacht hat, mit seinen Seiten Runs uns quasi zerstört. Und dann müssen wir Und da müssen wir gucken, dass Josh Allen wirft. Da werden wir uns mit Sicherheit das ein oder andere Big Play einfangen. Das ist nicht die Frage. Aber ich glaube, wenn das Spiel komplett in Josh Allens Hände liegt, dass er dann immer noch zu Fehlern neigen wird, die wir dann natürlich auch nutzen müssen. Und da brauchen alle, sowohl unsere Running Backs als auch unser Quarterback, als auch unsere Wide Receiver, einen deutlich, deutlich stärkeren Tag als gegen die Patriots. Tobi, was glaubst du, wie können wir die Bills schlagen?
Naja, also wenn das Special Team als Schwäche angesehen wird, dann liegt natürlich jedem Dolphin gleich der Name Jakeem Grant auf der Zunge. Der ist ja für solche Dinge gut. Und wenn er dann dadurch zwei Return-Touchdowns macht, soll mir das auch recht sein. Also unsere Special Teams sind ja nicht gerade schlecht. Worauf ich noch setze, ist, dass Shaq Lawson es in Buffalo allen beweisen möchte und dass der entgegen seiner nicht ganz so guten Leistung gegen die Patriots vielleicht dadurch eine zusätzliche Motivation bekommt, die nicht so in Richtung Übermotivation geht, wie das zum Beispiel der ehemalige Dolphins, ich glaube Jordan Phillips heißt er, im letzten Jahr getan hat, dass er total übermotiviert an die Sache rangeht und sich vermeidbare Flaggen einhandelt, sondern wenn es gelingt, ich meine, davon mal abgesehen, muss auf jeden Fall die Einstellung bei allen bei 120 oder 130% liegen. Sonst hast du gegen so eine Mannschaft wie die Bills natürlich überhaupt keine Chance. Wenn du selber nicht daran glaubst, dass du das Spiel gewinnen kannst, dann wirst du natürlich dieses Spiel auch nicht gewinnen. Das mal von vornherein ganz außen vor gelassen. Eine Möglichkeit ist es, zu nerven. Das, was man mit Cam Newton hätte machen können, / machen sollen, einfach den Druck hochzuhalten und dem gerade auch dem Quarterback so auf die Nerven zu gehen, dass eben Josh Allen nicht so diese Selbstverständlichkeit hat, sondern vielleicht dann auch in diese Fehler gezwungen wird. Und ich sehe das genauso wie du, Micho, zwingen Josh Allen zu werfen und dann gucken wir mal, ob die hochgelobte Dolphins Secondary nicht auch was zu bieten hat oder ob nicht vielleicht Byron Jones oder Xavier Howard sich denken, ja, auf der anderen Seite stehen mit den Bills, steht da auch eine riesen Secondary, aber wir zeigen mal, wer die Besseren sind und wir zeigen mal, wer besser ist und das vielleicht so als zusätzliche Motivation. Also, wie David schon sagt, wenn die Bills einen guten Tag haben und wenn Josh Allen einen guten Tag hat, wird es ungleich schwerer, als wenn die Dolphins schaffen, dass das nicht so ist. Ne? Und das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit. Dranbleiben, das Spiel eng halten, nerven, im Play-Calling ein bisschen Kreativität offensiv reinlegen, dass die Run-Defense besser werden muss. Ich denke, da sind wir uns alle im Klaren darüber, dass wir nicht nochmal 200 Yards durch den Lauf kassieren dürfen. Und dann wird man sehen, wie das Spiel sich entwickelt. Wir spielen zu Hause. Es sind ein paar Zuschauer da. Also vielleicht gibt das auch noch einen Ausschlag. Die Statistik, die Roman uns ja versprochen hatte fürs Dolphins-Heimspiel, vielleicht wird es ja auch ein bisschen wärmer. Ich kenne jetzt die Wettervorhersage nicht. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Aber man wird sehen. Also es sind so Kleinigkeiten, die dazu führen können, dass die Bills in ihrem Selbstverständnis so wie sie es hatten und so wie sie es am Anfang scheinbar gegen die Jets runtergespielt haben. Wenn das nicht klappt, und wenn das Spiel eng bleibt, dann haben wir von den Dolphins her Möglichkeiten.
Ja, David, genau. Wie schlagen wir euch? Was glaubst du?
Ja, ich habe es ja eingangs gesagt. Also ich denke, es ist halt die Möglichkeit, Fitzpatrick muss einen Fitzmagic-Tag haben. Ich glaube, dass die Dolphins in der aktuellen Form und vom Personal her nur eine Chance gegen die Bills im Moment haben, wenn wenn die alle, wenn die wirklich einen Sahnetag gewischt haben und die Bills eben nicht, ne, dann kann jedes NFL-Team jeden schlagen, sozusagen. Inwiefern das, also ausgeschlossen ist nicht, man, gerade als Bills-Fan ist man so,
ja.
Oh, ja, nee, das klappt wieder nicht und alles kacke. Das muss man sich echt hart abgewöhnen. Also ich denke, das kann nur darüber laufen. Wenn man das legt, den Ball in Josh Allens Hände, wenn man sich die Time of Possession anguckt aus dem letzten Spiel, Buffalo 41-16, New York Jets 18-44. Also viel mehr kann man den Ball nicht in Josh Allens Hände legen. Ne? Also knapp 19 Minuten Ballbesitz und der Gegner knapp 42 Minuten. Das ist ein verdammt hartes Brett. Dann ist man mit der Offense ja fast gar nicht auf dem Platz. Ein Touchdown war ein Big Play, ja, haben irgendwie 80 Yard Touchdown Pass, weil da einfach mal alle gepennt haben. Kann Buffalo auch. Und einer war quasi in Garbage Time. Da war das Spiel durch, war ein paar Sekunden vor Schluss. Ne? Man nennt das ja so nett Garbage Time. Also und Josh Allen 46 Pässe, 33 Completions. Ich von der Idee, legt den Ball in Josh Allens Hände und das könnte unsere Möglichkeit sein, halte ich nicht so viel, aber ich glaube, dass das so ligaweit auch noch in vielen Köpfen der gegnerischen Trainer so verankert ist. Wenn Josh Allen das so weitermacht wie gegen die Jets, dann bitte glaubt das mal gerne alle, ja, weil dann werden wir als Bills-Fans dann noch viel Spaß mit haben. Aber also ich, wie gesagt, glaube, dass die Bills, die Dolphins die Bills schlagen können, wenn vor allem Fitzmagic Fitzpatrick einen Fitzmagic-Tag hat und ja, die Bills vielleicht einfach nicht ins Spiel kommen und die Dolphins schnell vielleicht auch mit zwei Scores nach vorne gehen, dann wird auch ein Team wie Buffalo, und die sind ja jetzt auch nicht super erfahren und haben nur Erfolgsspieler und haben nur Playoff-Spiele gewonnen und, im Gegenteil. Wenn die dadurch nervös werden und so ein bisschen die Flatter bekommen, dann kann auch so ein Spiel für die Dolphins dann am Ende ausschlagen. Weil ich glaube, dass dann, also wenn Allen in dem Moment den Ball bekommt, viel auch bekommt, unter Druck gesetzt wird, weil er eben nicht führt, sondern zurückliegt und hinterher muss, dann könnte das eintreffen, worauf man hofft, wenn man sagt, okay, gib ihm bitte den Ball sozusagen. Wenn das nicht so funktioniert, wenn das so läuft wie gegen die Jets, dann sehe ich das als sehr, sehr schwer. Also nochmal, um es abzuschließen, Fitzpatrick spielt Fitzmagic. Das Dolphins-Team komplett, Offense, Defense, Special Teams, hat einen guten und Sahnetag erwischt. Die Bills haben einen schlechten Tag erwischt und kriegen die Flatter, weil sie zurückliegen. Dann können die Dolphins das Spiel gewinnen.
Bei allem Respekt, da möchte ich noch, muss ich trotzdem noch was zu sagen. Ihr steht jetzt natürlich dann auch einer anderen Secondary gegenüber als bei den Jets, wo ja tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, Nichtskönner standen, aber absolute No-Names, ja. Wo man wirklich, ne? Und jetzt haben wir tatsächlich, mag man sehen, wie man will, auch eins der besten Backfields. Da muss sich Josh Allen erst einmal beweisen. Ich meine, wir kennen das alle, Overreaction am ersten Spieltag. Mhm. Deswegen, David, habe ich zum Abschluss noch eine Frage an dich. Du hattest ja schon im AFC East Podcast gesagt, du hättest gerne Shaq Lawson zurück. Mhm. Was siehst du denn? Gibt es denn offensiv einen Spieler, bei dem du vor uns, ich will nicht sagen Angst hast, aber wo du sagst von wegen, ja, das ist ein richtig guter Spieler. Und zwar, den hätte ich gerne bei uns als Starter.
Ja, offensiv. Ich warte kurz. Wer ist es denn normal?
Beschreib ihn ruhig. Tobi kann die Spieler auch vom Aussehen her so.
Nein. Es gibt letztendlich zwei Spieler. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich für Parker entscheiden. Receiver. Ja. Und wenn ich, der andere ist tatsächlich Jordan Howard. Ne? Also, ich halte von Devante Parker eine Menge. Das ist auch ein Grund, warum er mit in meinem Fantasy-Team ist, weil ich mir von dem Punkte erwarte. Allerdings habe ich ihn am Wochenende nicht aufgestellt.
Sehr gut, sehr gut.
Weil ich habe noch ein paar andere Receiver, wie natürlich auch Stephon Diggs, aber auch einen Herrn Metcalf aus Seattle drin. Aber wie gesagt, also Jordan Howard und Devante Parker sehe ich als große, starke Waffen. Man muss halt bei Parker vor allem gucken, wie hält der Hamstring sozusagen, ne? Und ohne den, das ist ein großer Verlust aus meiner Sicht für die Dolphins Offense. Und Jordan Howard muss einfach mehr gefüttert werden, ne? Noch, damit er. Aber das ist halt auch wieder das Zusammenspiel, ne? Der Lauf öffnet den Pass und andersrum. Also wenn die beiden zusammen mit Fitzmagic
funktionieren. Oh, gefährliche Diskussion hier bei uns. Gefährliche Diskussion.
Ja, das ist ja mein außenstehendes Wissen. Ne? Also wenn die funktionieren, alle drei zusammen, dann ja, hat jede Defense einen schweren Tag. Nicht nur die Bills-Defense, egal welche Defense.
Okay, dann sei noch gesagt, du hast Devante Parker, ich habe Josh Allen in meinem Fantasy-Team. Also von daher.
Ich habe auch Jordan Howard, so ist es nicht.
Nee, den habe ich nicht. Gebe ich dazu. Tobi, du spielst ja allerdings auch Fantasy. Hast du eventuell einen Bildspieler bei dir?
In deinem Fantasy-Team? Einen Bildspieler? Nein, habe ich nicht. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, ich habe keinen von den Bills. Aber wie David das eben schon angedeutet hat, der Singletary, der hat mir im letzten Jahr richtig gut gefallen. Also da gerade auch wegen der schwachen Lauf-Defense vom letzten Wochenende habe ich da mächtig Respekt vor. Und ich vermute oder ich gehe davon aus, dass die Bills auch ihr offensives Play-Calling oder ihre offensive Produktion auf diese Schwäche hin ausrichten werden, dass sie natürlich erstmal versuchen werden, durch die Schwäche in der Laufverteidigung der Dolphins zu testen. Und da könnte Singletary eine gewichtige Rolle spielen.
Also ich gebe zu, ich habe vor allen Dingen Angst vor der großen Schwäche vor Josh Allen. Also Punkt 1 ist vor Josh Allen, vor seinen Scrambles. Aber ich muss auch zugeben, Ryan Fitzpatrick, ich habe immer gesagt, der Kerl hat deutlich über seinem Niveau gespielt. Bei der Secondary der Bills könnte es auch wieder mit 3 Interceptions oder sogar noch mehr ausgehen.
Oh. Und wovon denke ich auch die Coaches der Dolphins ausgehen, die Bills haben letztes Spiel, das ist noch eine interessante Nebennote, die Liga angeführt in Play-Action-Spielzügen. 24,7% waren Play-Action-Spielzüge. Und Josh Allen war 12 von 18 für 165 Yards, ein Touchdown und ein 114,4 Passer-Rating. Natürlich wird das ein großes Thema sein in einer Besprechung der Dolphins Defense. Ich hoffe halt, dass unser OC dann, man bereitet natürlich auch schon das nächste Spiel vor, dann da viel anfängt zu laufen, statt dann den Play-Action wirklich zu spielen, weil natürlich die Defense-Backs dann eher dazu neigen, halt den Schritt nach hinten zu machen und die Linebacker in Erwartung des Play-Actions, und das würde Platz machen für die Running-Backs. Aber ich finde das eine sehr interessante Note, ne? Also es war schon so, das hat mich so ein bisschen teilweise an die alte West Coast Offense erinnert, ne? Gerade diese vielen kurzen Dinger und 12 von 18 für 165 Yards und Touchdown nehme ich gerne mit.
Tobi, jetzt haben wir noch einen Experten für die Bills hier. Bevor wir den David wieder entlassen, hast du noch eine Frage zum Spiel am kommenden Wochenende an ihn?
Zum Spiel am kommenden Wochenende jetzt nicht direkt, aber
Aber, hau raus.
Zum letzten Spiel. Du hast eben gesagt, wie hieß er jetzt nochmal? Der lange Touchdown. Jamison Crowder, glaube ich.
Crowder, ja.
Haben die da einfach nur gepennt oder haben die Jets da Schwächen der Bills aufgedeckt, die vielleicht die Dolphins nutzen könnten?
Wie hast du das gesagt? Ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Schwäche war, in dem Sinne jetzt, die grundsätzlich nutzbar wäre. Es war halt einfach eine Zonenverteidigung genau zwischen die Zone und dann war der Crowder am Ende letztendlich 1:1 gegen den Hyde oder Poyer, einer von beiden hat sich Anfang des Spiels auch so ein bisschen am Knie verletzt. Ich glaube, dass der dass der nicht mehr bei 100% in dem Spiel war. Und dann ist das passiert. Aber ich glaube, wenn das war ja im dritten Quarter, wenn das eine Schwäche wäre, dann hätten die Jets das mehr attackiert. Das haben sie nämlich danach also nicht mehr so zeigen können. Ich glaube, dass man da einfach, also man hat in der Sekunde hat der Darnold einfach den perfekten Spot zwischen den Zonen gefunden und der Safety hat nicht gut reagiert und dann war der halt weg.
Ja, gut.
Ne? Und es haben halt beide Middle Linebacker zu dem Zeitpunkt schon gefehlt, also die Starting Middle Linebacker.
Ja.
Das kam alles so ein bisschen zusammen. Ne? Also Matt Milano, der, obwohl der echt klein ist, einen Pick gefangen hat, den der der damals niemals werfen darf und ein Trey Edwards, wo ja sogar Tom Brady schon auf Gronk hat werfen wollen und von dem deflected worden ist, die haben dem schon ein bisschen gefehlt, aber alles im Allen habe ich das eher als ja, einfach, es war ein gutes Play von Jets und die Bills haben da einmal richtig geschnarcht.
Okay, gut. Das beantwortet meine Frage dann schon, weil gerade so die Pässe zwischen die Zonen ist ja auch was, gerade so, wenn man jetzt an Mike Gesicki denkt oder sowas, das wäre ja auch für die Dolphins möglich, allerdings ist der nicht so schnell. Das heißt, das wäre eher so für einen kurzen Raumgewinn und für Short Yardage vielleicht von Interesse. Aber wenn du sagst, dass das in erster Linie damit zusammenhängt, dass die Starting Linebacker nicht mehr da waren und dass es auch keine Einstellungssache war, weil das war so meine nächste Frage, weil die haben ja zur Pause 21-3 geführt. Es könnte ja sein, dass die dann schon in den Schonmodus übergegangen sind, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Also das Gefühl hatte ich nicht. Also ich glaube da, und da muss ich echt meine Lanze brechen, am Anfang habe ich auch gezweifelt, aber also auch was viele der ehemaligen sagen, ne, die großen Namen der Bills wie Jim Kelly, Sam Thomas, Bruce Smith, Kurt Schultz, die als Sean McDermott verpflichtet wurde, das Erste, was der mitgemacht hat, ist, dass er diese Jungs zusammengeholt hat und sich hat von denen inspirieren lassen, wie das bei denen funktioniert hat, dass die so eine verschworene Einheit waren. Und die auch sagen, dass also ganz viel, was der so ums Drumherum macht und von der Motivation her, die an den Coach der 90er Marv Levy erinnert. Ich glaube, dass Sean McDermott hat kein Team zusammengestellt, was so funktioniert. Also da muss ich dem echt ein Riesenkompliment zeigen. Ich glaube, dass nicht zwingend alle Spieler, die in Buffalo gut spielen mittlerweile, bei anderen Teams so funktionieren würden. Die haben unheimlich darauf geachtet, wie stelle ich das Team zusammen? Wie sind die Charaktere? Was ist mir da wichtig? Was ist den Leuten wichtig? Also da habe ich größten Respekt vor. Ne? Was er und Brandon Bean zusammen, der General Manager, das ist also die beste Bills-Kombo seit Bill Polian und Marv Levy, ganz klar. Und dieses Trust the Process, wo halt viele am Anfang und auch ich den Kopf drüber geschüttelt haben, so ein bisschen, ich kann das, würde das nur noch unterschreiben. Also das ist kein Team, was ein Mentalitätsproblem hat, und zwar über die gesamten 60 Minuten eines Footballspiels nicht.
Okay, gut. Vielen Dank.
Ich danke euch, dass ihr mich habt so viel
entlassen. Moment, du bist noch nicht entlassen, David. Wenn Tobi Fragen stellen darf, die über dieses Wochenende hinausgehen, darf ich auch noch zwei Fragen sogar stellen. Na dann. Wobei die zweite Frage ganz einfach wird, die wird wahrscheinlich kurz abgehandelt. Aber die erste Frage ist, und betrifft natürlich uns Dolphins, wie nimmst du als AFC-Konkurrent, ich meine, du hast das schon im AFC-Podcast angedeutet, aber wie nimmst du als direkter AFC-Konkurrent jetzt nach Woche 1 unseren Rebuild und den Stand von unserem Team, unserer Franchise wahr?
Also, der hat sich nicht geändert zuvor, vor diesem Spiel. Ich sehe die Dolphins spätestens in 2 Jahren, wenn nicht eher schon nächstes Jahr, als Contender auf dem Playoff-Spot und auf die AFC-Krone. Vieles hängt da natürlich logischerweise mit der Quarterback-Position zusammen, weil die wenigsten 38-jährigen Quarterbacks in der NFL haben wirklich noch das Potenzial, auf so einem hohen Level zu spielen, dass man halt wirklich eine Winning-Season, und zwar mag möglicherweise 9-7 nicht mal reichen, sondern irgendwie ein 10-6 oder ein 11-5. Da muss man auf Tua setzen. Jetzt, da waren unsere Zuhörer ja nicht dabei, wurde mir halt, ich kriege das ja von außen nicht so mit, wenn ich die Dolphins nicht so intensiv verfolge, wie das halt ein Fan macht, dass der Tua halt im Camp ganz klar gezeigt hat, dass er eben noch nicht NFL-ready ist. Vieles wird damit zusammenhängen, aber den grundsätzlichen Rebuild, was die Dolphins im Kopf haben, was die Idee eures General Managers ist, mit Secondary vor allem und die Defense Line aufzuwerten, aber auch mehr Beständigkeit in die O-Line zu setzen und auf die Running Backs zu gucken, das ist ja fast das komplette Paket, was man so braucht, sehe ich im Gegensatz zu den Jets beispielsweise oder auch zu den Cleveland Browns, um jetzt mal bei uns rauszugehen, sehe ich die Dolphins auf echt einem guten Weg. Und ich persönlich denke, dass sich in der näheren Zukunft, also was so die nächsten 5 Jahre, sage ich mal, angeht, sehe ich eher einen Zweikampf Bills-Dolphins als einen Zwei- oder Dreikampf Bills-Dolphins-Patriots. Ich halte da die Patriots im Moment für eher hinten an, was die Bills und die Dolphins angeht.
Okay, und dann wäre meine allerletzte Frage, und ich weiß nicht, wie schnell du sie beantworten kannst, aber gibt es noch irgendwas, was du unbedingt von uns als Dolphins-Fans jetzt noch wissen möchtest?
Ja, ich stelle das mal andersrum. Die Frage dann, die ich jetzt auch gerade gestellt habe, bekommen habe, wie seht ihr den Rebuild von den Bills, an welchem Punkt sie jetzt sind? Und für wie gefährlich haltet ihr Buffalo in der AFC?
Ja, Tobi, dann darfst du mal anfangen zu beantworten.
Also, um das mal gleich von abzusagen, ich sehe die Bills als Vorbild, weil ich genau das Gleiche erkennen kann, so aus von außen, David, was du geschildert hast, weil die Bills waren auch mal an dem Punkt, an dem wir Dolphins letztes Jahr waren, nämlich grottenschlecht. Und die Bills haben es, so wie du das angedeutet hast, durch viele geschickte und viele taktisch clevere Additions und eine Mannschaftszusammenstellung geschafft, dass sie jetzt da sind. Sie sind klarer Contender auf die AFC East Krone und sind auch klarer Favorit, dass sie in den Playoffs vielleicht mal mindestens ein Spiel gewinnen. Natürlich thront über allem dann Mahomes mit seiner Truppe, deswegen bin ich noch eher skeptisch, ob das für die Bills und einen größeren Wurf reicht.
Das glaube ich auch nicht, aber ein Playoff-Spiel möchte ich gerne gewinnen mal.
Ja, ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr so weit sein kann, dass die Bills zumindest ein Playoff-Spiel gewinnen und dass es kein Wildcard-Spiel sein wird.
Ja, ich kann auch sagen, ich finde, ihr habt das super gemacht mit eurem Rebuild. Ich glaube, ihr seid sehr weit. Ihr habt halt das Entscheidende, ihr werdet von der Defense getragen, aber auch eure Offense jetzt mit Stephon Diggs, das ist fast schon ein bisschen so ein Win-Now-Modus, aber es ging bei euch noch. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube halt, dass der limitierende Faktor Josh Allen ist. Entscheidend für euch wird sein, schafft Josh Allen den Schritt konstant nach oben, dann seid ihr für mich in den nächsten Jahren konstant Playoff-Contender und ja, ob es bis in den Super Bowl reicht, weiß ich noch nicht. Das hängt ja immer von vielen Faktoren ab. Da ist ja auch immer viel Glück dabei.
Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte oder ob ich das aushalten könnte. Jetzt nochmal in einem Super Bowl spielen. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingehe.
Aber ihr werdet auf jeden Fall dabei. Die Frage ist, was passiert, wenn Josh Allen stagniert? Und da müsstet ihr, also es steht und fällt alles mit der Bewertung von Josh Allen, weil das ist das Problem, weil Josh Allen gibt euch zwar eine gewisse Baseline, die tut es soweit, aber spätestens, wenn dann irgendwo an einer anderen Stelle von dem Team was wegbricht, reicht, glaube ich, Josh Allen eben nicht mehr. Und das sehe ich noch als Punkt an, wo es bei euch noch haken könnte. Aber Stand jetzt seid ihr für mich ja klare Favoriten der AFC East, denn auch die Patriots haben mich im Spiel gegen uns nicht beeindruckt. Ihr wart gut, auch wenn es nur die Jets waren. Aber über die breiten wir im Moment den Mantel des Schweigens.
Ich bin so gespannt auf das Patriots-Spiel. Was haltet ihr denn davon, dass Cam erzählt hat, die Dolphins-Spieler hätten versucht, ihm seine Kette zu klauen.
Ja, ganz ehrlich, Paradiesvogel, der muss immer Drama-Queen halt, ne?
Schweigen, schweigen. Ich sage zu dem Herren nichts mehr, weil es wird nichts Positives sein.
Also ich sag so viel dazu, wenn ich gespielt hätte, egal bei welchem Team, ich hätte es versucht. Einfach nur, um den abzufacken.
Wollte ich gerade sagen, wenn da so jemand übers Feld gewatschelt ist und ganz ehrlich, da haben wir immer schon gesagt, von wegen, guck dir den an und gut ist. Und sorry, jetzt werden viele anfangen mit von wegen, ja, ihr seid diskriminierend, weil ihr habt bestimmt Tunte oder sowas gesagt. Nee, eben nicht, im Gegenteil, ja. Also ich glaube, wer jeder, der Football gespielt hat, weiß, wenn 50 Männer unter der Dusche stehen, lässt immer irgendeiner die Seife fallen.
Ja, oh ja.
Aber, ne? Und die Sprüche sind dann auch nicht nett. Aber das hatte damit nichts zu tun. Das ist einfach nur dieses Auftreten, das keine Sau auf dem Footballplatz, glaube ich, wirklich abhaben kann. Ja. Und ich hätte, glaube ich, versucht, ihnen zusätzlich den Kopf noch mit der Kette abzureißen.
Ja. Ja gut, das ist dann halt schwierig, aber ich weiß nicht, das ist sehr, sehr ein affektiertes Gehabe, was der an den Tag legt. Also.
Aber es wäre ja auch schlimm, nachdem ich Brady jahrelang nicht haben könnte, wäre es schon sehr seltsam, wenn die Patriots plötzlich einen Quarterback hätten, den ich mögen würde.
Ja,
das geht ja auch nicht.
Also ich wüsste jetzt, also selbst wenn ein Quarterback, den ich mögen würde, da hingehen würde, würde ich ihn dann nicht mehr mögen, weil er da hingegangen ist.
Ja? Das ist richtig.
Also ich finde es schon interessant, jetzt Brady in dem Buccaneers-Ding da zu sehen. Das war irgendwie freaky. Und bei dem allerersten Drive hat man gesagt, ach du Kacke. Ja, aber dann hat man so, also ich war schon sehr schadenfroh, als er gesehen habe, so hä. Ne? Und jetzt, klar, jetzt kommen die Patriots-Fans, die ich so kenne, sagen dann, ja, warte mal, die haben ja auch gegen die Saints gespielt und Super Bowl-Contender und dies, das, Ananas. Trotzdem hat er schlecht gespielt, Punkt.
Ja, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Und ich glaube, das ist auch ein vernünftiges Schlusswort. Was hatten wir gesagt? 30 Minuten machen wir, bei 50 sind wir. Ich glaube, das passt. Ich
habe gesagt, 30 bis 45.
Du kennst uns doch.
Ja, wovon der Micho dann berichten kann, noch vielleicht in dem Podcast danach, so nur kurz nebenbei als Anekdote. Am 1.11. gucken Micho und ich die NFL endlich zusammen.
Ja, da haben wir ein Date. Und da ich im Moment so wenig Zeit habe, weiß ich nicht mal, welches Spiel es ist.
Ich meine, das wird ja.
Wir spielen nicht mehr gegeneinander, oder? Ich habe keine Ahnung gerade. Ich bin gerade noch so durch den Wind.
Nee, ich glaube nicht. Ich bin gerade in der Schedule. Ich gucke gerade mal kurz noch. Wir verabschieden uns schon mal von den Zuhörern.
Genau. Dann, David, mach's gut und wir klären das noch und ich werde berichten, wie es hier war.
Und vielen Dank nochmal fürs Vorbeikommen und danke für deine fundierte Analyse.
Ja, gerne, gerne.
Und damit sind wir jetzt auch wieder beim Fantasy-Update gelandet. Endlich wieder und also ich bin jetzt auch wieder da, nachdem ich ja gerade kurz weg war. Ich war kurz essen. Nein, Scherz. Ich bin momentan unterwegs und deswegen ist das jetzt auch mehr oder weniger eine Hotel-Edition. Wow. So schnell findet man neue Begriffe. Ja, aber rede ich jetzt nicht zu viel. Ich werde heute bei den Miami Dolphins Jason Taylor League, Dynasty League, das ist die Spiel, das die Partie, wow, ich habe wieder Zungensalat. Das Miami Football Team spielt gegen die Cologne Fins. Nichts anderes als das Spiel zwischen Julian Kiemis und Sebastian Hämmel. So, ihr beiden. Ja, und jetzt schauen wir mal, nachdem ich letzte Woche so hervorragend getippt habe, gehe ich jetzt gleich erstmal auf das Team von Julian ein. Also das Miami Football Team. So, da haben wir als Quarterback Russell Wilson. Ist immer. Das kann wirklich richtig stark sein oder halt richtig, richtig stark. Also ich habe selten irgendwie Spiele gesehen von Russell, die wirklich nicht gut waren. Für mich ein richtig geiler Quarterback für Fantasy Football, eben weil er auch selber laufen kann. Dann auf Running Back haben wir Nick Chubb und Benny Snell Jr. Ich gehe später wieder auf die Bank ein. Nick Chubb ist für mich eine Bank. Ich meine, gut, ihr werdet es je nachdem, ob wir schon drüber geredet haben später oder früher im Podcast. Das ist immer, wenn man so ein bisschen durcheinander aufnimmt, dann hat man so, weiß man nicht, worüber man reden wird. Die Browns machen Browns-Things. Ja, also das war schon wieder schwierig. Aber ja, jetzt gegen Cincy, jetzt heute Nacht, also gestern Nacht für euch. Also es ist wieder Donnerstag. Das wisst ihr eigentlich auch schon. Ja, Nick Chubb. Ich glaube, Nick Chubb und Benny Snell. Ich mag die beiden einfach. Wenigstens ist für mich immer so unter dem Radar geflogen. Na gut, und dann kommen die Wide Receiver. DJ Moore von den Carolina Panthers. Solide Wahl, kann immer mal wirklich ein starkes Spiel haben, aber auch mal komplett abfallen. Und die Andrew Hopkins, der hat ja im ersten Spiel schon gezeigt, wie stark er rasiert. Das war alter Lachs. Was da schon wieder los war. Puh, nicht schlecht, Herr Specht. Auf Tight End, den guten Noah Fant von den Denver Broncos und Malcolm Brown. Wide Receiver der LA Rams auf der Flex Position. Als Kicker Harrison Butker von den Chiefs und die Buffalo Bills. Der Gegner der Miami Dolphins, wie ihr es ja gerade gehört habt. Da bin ich gespannt, wer performen wird. So, jetzt gucken wir hier mal auf die Bank. Da hast du aber auch ordentlich ins Klo gegriffen. Mit deinen ganzen Injuries hier, das ist ja... das ist schon nicht so einfach. Dwayne Haskins, da machst du mit Russell Wilson wahrscheinlich mehr Punkte. Cam Akers, weiß ich noch nicht so ganz. Stephon Diggs, N'Keal Harry. Gerade Stephon Diggs könnte interessant sein. Ja, ich weiß ja nicht, wie unsere Secondary so ist. Aber darüber habt ihr auch schon mehr gehört. Und dann... Sonst sind da so Tony Pollard zum Beispiel oder Zach Moss. Das sind halt Spieler, die wirklich mal, wenn der erste Running Back fehlt, einschlagen können und dann da sind. Aber auf diese Momente muss man halt warten. Aber ich glaube, du hast da gar nicht so schlechte Chancen jetzt am Wochenende. Auch wenn die Prediction bis jetzt sagt, dass du leicht zurückliegst. Aber nützt ja nichts. Schauen wir mal. Also nicht mal mehr ein Touchdown. Nicht mal mehr doch gerade ein halber Touchdown. So, dann kommen wir mal zu den Cologne-Fans von Sebastian. Deshaun Watson auf Quarterback. Ich meine, da kann ich das Gleiche sagen wie bei Russell Wilson. Außer, dass der Bursche manchmal ein bisschen zu wild ist für meinen Geschmack, aber immer noch ein Weltklasse. Quarterback, gar keine Frage. Melvin Gordon, the third. Wow, der hat auch ein krasses Spiel abgeliefert. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass er so viele Punkte hat. Ich habe ihn wirklich vermieden in meinen Football-Ligen, muss ich gestehen, weil ich einfach wirklich gedacht habe, lass es lieber, weil, ich habe nicht gedacht, dass der wirklich nochmal so zurückkommt. Und dann kommt Josh Jacobs, der Running Back der Las Vegas Raiders, ist natürlich auch einer der Top Running Backs. Also, da kannst du immer wirklich ordentlich Punkte für abkassieren, für so einen Burschen. Dann einer meiner persönlichen Lieblings-Wide Receiver, AJ Brown von den Titans, der jetzt im ersten Spiel auch ziemlich abgefallen ist. Das hat mich persönlich, glaube ich, 2 Partien gekostet. Einer auf jeden Fall. Zweite weiß ich gar nicht. Einer hat sie mich auf jeden Fall gekostet. Ich habe echt im ersten, das sah es gut aus bei mir diesen Spieltag, bei vielen Partien. Und am Ende reden wir nicht drüber. Reden wir einfach nicht drüber. Ja? Also, reden wir nicht drüber. Dann Juju Smith-Schuster. Ich halte einfach nicht so viel von der Pittsburgh Steelers Offense, aber ich denke im Endeffekt auch ein guter Pick am Ende. Aber gut, da will ich gar nicht so viel zu verlieren, weil ich bin da so ein bisschen negativ verhaftet. Ich mag Juju so, von dem, wie er sich gibt und so, das ist ganz cool, aber er hat noch nie bewiesen, dass er die Nummer 1 sein kann, in meinen Augen. Zach Ertz auf Thailand, sichere Bank. Wobei... eigentlich nicht, weil wenn die sich nicht einigen auf den Vertrag, wird Dallas Goedert mehr spielen. Aber momentan sichere Bank, in meinen Augen. Dann Ronald McDonald Jones II. Ja, wie gesagt, für mich der klare Nummer 1 ist Running Back. Das wollten mir viele ja nicht glauben. Aber ich glaube, der erste Spieltag hat schon gezeigt, dass Ronald Jones der Running Back der Bucks ist und eben nicht Leo Fournette. Aber gut. Das schauen wir uns am Ende der Saison an. Dann kann ich immer noch sagen, hey, ich habe wenigstens einmal recht gehabt. So, Kaimi Fairbairn als Kicker der Houston Texans und die San Francisco Defense. Ja, das ist natürlich, die San Francisco Defense ist natürlich eine sichere Bank. Gucken wir mal, was hast du denn hier so auf der Bank hier? Christian Kirk, Wide Receiver von den Arizona Cardinals. Für mich ein das ist wieder ein Pick, den ich, oder ein Spieler, den ich sehr mag. Der war auch, ich glaube, viel, viel Potenzial hat für die Zukunft. Und wenn man sieht, was die Burschen da mit Kyler Murray machen, die ja jetzt die 49ers geschlagen haben, dann kann man da wirklich schon sagen, Hut ab. Und das wird echt eine geile Geschichte da. Quarterback, ja gut, Sam Darnold und Jared Goff, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Da hast du mit Deshaun auf jeden Fall wahrscheinlich den richtigen aufgestellt. Und dann gibt's hier noch einen Sammy Watkins, ja, und einen Curtis Samuel. Sammy Watkins, erste Woche immer und danach bis zur letzten Woche immer eher mau. Hier, den Kicker-Ersatz, Justin Rohrwasser. Ja, das war in der ersten Woche nicht ganz so, würde ich behaupten. Spannende Partie in jedem Fall. Hier Didi Westbrook hast du so. Devin Asiasi von New England, dem ich tatsächlich auch noch relativ viel zutraue. Mal gucken. So, dann muss ich mich jetzt am Ende wieder entscheiden. Ich habe schon Nackenschläge für meine letzten Tipps bekommen. Ja, zu Recht, ja. So. Da ist der, da ist der. Ach, das ist schon wieder doch bescheiden. Ich würde jetzt Bold Prediction-mäßig sagen, dass es am Ende ein Duell wird. Wer macht mehr Punkte, Josh Jacobs oder Nick Chubb? Und ich glaube, dass es am Ende Nick Chubb sein wird. Und damit gehe ich tatsächlich auch gegen die Prediction und sage, Julian gewinnt. Ja, Sebastian, du kannst dich freuen. Ich glaube, ich habe letzte Woche wirklich zweimal ins Klo gegriffen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Einmal auf jeden Fall, weil das mir sehr aufs Butterbrot geschmiert wurde. Wundervoll. Na, aber dafür ist ja da. Will ich auch was loswerden hier. Gut, also das Miami Football Team, wieder das Washington Football Team. Alter, die haben gewonnen. Geht da in Führung. Gewinnt das Ding, weil Nick Chubb richtig eskaliert gegen Cincy jetzt in ein paar Stunden. Oder vor ein paar Stunden richtig eskaliert sein wird. Die Partie, die ich mir jetzt ausgesucht habe für die Don Shula Dynasty League, ist die Dolphins Wonderland gegen die Kiel Baltic Hurricane. Das ist nichts anderes als das Spiel zwischen Patrick Weber und Yannick Burgemeister. So, ihr beiden. Oh, da sehe ich. Ist das gleiche Team? Fast. Witzig. So, fangen wir mit Dolphins Wonderland an. Derek Carr. Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, da weiß man immer nicht, was. Also es gibt halt die Leute, die ihn mögen, und es gibt die Leute, die ja nichts von ihm halten. Ja, schwierig. Wirklich schwierig, aber passt schon. Derrick Henry. Wenn er dann endlich mal schafft, es durchzubrechen, dann läuft das auch. Er hat ja aber auch gegen Denver gebraucht. Holla, die Waldfee war das auch. Und wieder ein Yard mehr. Und wieder ein Yard mehr. Und wieder. Hey, 4 Runs hintereinander und 0,4 Punkte. Yay, da habe ich mir zwischendurch, habe ich doch graue Haare bekommen. So, Boston Scott von den Philly Eagles. Ah, die O-Line ist sehr geschwächt. Da bin ich mal gespannt, was du uns auf der Bank hast. Emery Cooper, Terry McLaurin als Wide Receiver. Okay, da muss ich nicht viel zu sagen. Das ist verdammt geil. Mehr brauche ich da nicht zu sagen. Und Will Fuller auf Flex. Oh yeah. Eric Ebron als Tight End bei den Steelers. Ja, denke ich, der wird halt seine Catches kriegen, ein paar Punkte machen. Tight End ist halt grundsätzlich ja nicht eine Partie. Spielerposition, die super krass viele Punkte holt, in der Regel. Ausnahmen gibt's natürlich immer. Kommen wir zu den individuellen Defense-Spielern. Nick Bosa und Chase Young, okay. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Tre'Davious White. Steven Gilmore. Ja, das war diese Mörder-Defense, ne? Ich erinnere mich. Eric Kendricks, DeMario Davis auf Linebacker. Das ist schon insgesamt verdammt stark. Und hier Nick Kwiatkowski von den Raiders. Auch noch. Ja, ich bin gespannt. Also die Defense ist auf jeden Fall lit, würde ich sagen. Um mal so ein bisschen im jugendlichen Slang zu bleiben, ne? Also, ja, die ist richtig lit. Gut, Tyler Bass, ich liebe den Kicker. Da brauche ich nicht viel weiter zu sagen. Ryan Fitzpatrick und Tua auf der Bank. Ryan Tannehill als Quarterback. Und Ryan Tannehill kann natürlich immer richtig durch die Decke gehen. Antonio Gibson, oh yeah, nice. David Montgomery, auch stark. Jamal Williams. Alter, du hast eine ganz schön geile Bank. Also, die Spieler sind halt wirklich alles Spieler mit Potenzial und alle noch nicht so alt. Für deinen ist die richtig cool. Und dann lese ich Cole Beasley und Larry Fitzgerald. Ich sollte vorher weiterlesen. Emmanuel Sanders, aber auch LaVisca Chenault Jr. Alter, die Bank ist ganz schön potenzialgeladen. Ich hoffe für dich, dass sie ab und zu wirklich was abwirft. Also, das sind auch Spieler, die man ab und zu mal aufstellen kann, wo man dann halt als Coach des Teams ein glückliches Händchen braucht. Ja, wen haben wir denn hier noch so in der Defense? Anthony Barr, Linebacker von Minnesota, ist wohl AJ Terrell, der Defensive Back von den Falcons. Denzel Ward, Cleveland. Oh, Greg the Leg hast du auf der Bank. Auch cool. Na gut, ich mag das Team. Da muss ich doch sagen. Aber ich mag irgendwie jedes Team. Weil, also ich habe selten Teams, wo ich sage, nee, das Team würde ich gar nicht haben wollen. Und jetzt ist wahrscheinlich von Yannick. Ich bin gespannt auf dein Team, Yannick. So, das Team von Yannick ist nämlich hier, ja so, jetzt hier. Russell Wilson, habe ich gerade schon genug zugesagt. Josh Jacobs, okay, gleich hinterher. Raheem Mostert, San Francisco. Der hat ein richtig geiles Ding gehabt und das hat ihm, glaube ich, gleich schon mal 14 Punkte gebracht. Das war irgendwie ein 81-Yard-Touchdown-Catch. Ja, das sind, glaube ich, 15 Punkte gewesen in der PPR-League. 15? 8 plus 6 sind 4. Sind 8 plus 6 sind 14. Entschuldigung. Ja. Dann haben wir dann den Punkt für die Reception, 15 Punkte. Stark. Der wird projected mit 12, also wenn er so ein Ding wiederholt, hat er allein schon 3 Punkte mehr. DJ Moore auf Wide Receiver, Adam Thielen auf Wide Receiver, auch ein richtig geil. Alter, die Wide Receiver-Duos, die beiden, die da gegeneinander spielen, das wird geil. Das wird richtig geil. Tyler Higbee als Tight End? Ja, finde ich nicht schlecht. Ist für mich so, ich kann ihn nicht wirklich greifen. Na, Tyler Higbee ist für mich so, ja, was, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Kennt ihr das? Wenn ihr so ein Spiel habt, wo ihr einfach so, ja, ich kenne den Spieler. Und dann weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Aber also, ja, ist nicht schlecht, aber es ist halt so ein Spieler, wo ich den würde persönlich einfach, glaube ich, nicht nehmen. Aber er ist definitiv kein schlechter. Ronald Jones, the second von den Bucks, habe ich gerade auch schon was zugesagt. Auf der Flex ist, denke ich, keine schlechte Idee. Kommt halt immer drauf an, wen man auf der Bank hat. Dazu kommen wir gleich noch. So, dann kommt die Defense hier. Devin Godshaw, oh yeah. Und Max Crosby in der D-Line. Ja, kann man machen. Und dann Chandler Jones und Bobby Wagner auf Linebacker. Auch das kann man machen. Ja, Jordan Poyer und Harrison Smith auf Defensive Back und Shaquille Barrett von Tampa Bay auf der Flex Position. Ja, also der Bobby reißt ja schon ziemlich raus. Und bei Devin, ja, da kann es halt auch sein, dass er so 3 Tackles for Loss oder so macht. Aber wenn ich das direkte Duell hier sehe gegen Chase Young, ich glaube, ich würde eher Chase Young nehmen. Klar. Ja. Und Michael Badgley, den Kicker der LA Chargers. So. Alter, ich kriege das Kotzen, wenn ich hier Cam Newton sehe, aber ja, der hat leider seine Berechtigung. Oh, Benny Snell Jr. auf der Bank. Weiß ich nicht, ob ich den bringen würde. AJ Green. Und Enkeel Harry auf Wide Receiver noch auf der Bank. Das sind interessante Optionen. Also, ja, auf der Flex, da flexst du ganz schön ordentlich. Hayden Hurst und Will Disley hast du dann noch auf Tight End. Didi Westbrook, aber Didi Westbrook spielt momentan nicht so die große Rolle. Auf der Flex, Alter, da wüsste ich nicht, wie ich mich entscheiden sollte. Ronald Jones hatte ich schon für eine geile Option, aber die Wide Receiver sind auch ganz schön schmackofatz. Ich bin gespannt, wie du dich dann nachher entschieden hast. Und dann gucken wir hier. Oh, J.J. Watt. Oh. Oh, der beste Spieler der Welt. Nein, also ich mag ihn einfach mega. Weiß ja, glaube ich, auch jeder, der mich so diskutieren hört oder mal diskutieren hören hat. Und dann Ed Oliver noch, Troy Dye und Jonathan Garvin, die beiden Rookies, Shaquille Quartem auf Linebacker, also Quarterman, Entschuldigung. Und dann Marcus Peters noch und Khalil Mack. Alter, das ist auch ganz schön eine Stacked Bank. Ich bin gespannt. Sondern muss ich mich hier auch wieder entscheiden. Oh, Jungs, ey, ihr macht mich verrückt. Ich gehe tatsächlich mit dem Dolphins Wonderland. Einfach weil sie Dolphins Wonderland heißen. Nein, natürlich nicht nur deswegen. Aber Defense wins Championship, Offense wins Games. Und dann eigentlich gewinnt die Defense hier vielleicht das Spiel. Ich weiß es nicht. Ich halte die Offense durchaus irgendwie insgesamt auf einem Level. Ist halt die Frage, ob wie viele Punkte kann Russell Wilson, Derek Carr und Raheem Mostert, Boston Scott abknüpfen, wenn der Rest ungefähr gleich bleibt. Ich glaube, das wird die entscheidende Frage sein. Derek Carr spielt gegen New York. Dafür Raheem Mostert. Nee, okay, ich gehe doch mit den Key Baltic Hurricanes. Ich glaube, doch, gerade Russell Wilson gegen New England und Ray Mostert gegen die Jets. Sorry. Ja, ich gehe mit den Key Baltic Hurricanes. So. Ja. Also, dürft ihr mir gerne wieder auf die Füße treten. Das war es diese Woche mit dem Fantasy Update. Und Damit sind wir auch schon am Ende der Folge wieder angelangt, nach 32 Stunden Dolphins Drive. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mir wieder eine Ehre. Tobi ist ja jetzt auch schon weg. Ja, ich bin quasi jetzt so der Letzte, der so im Hotelzimmerbüro, ja, so nenne ich es jetzt mal, zurückgeblieben ist. Ja, es war mal wieder eine Ehre. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich konnte zwar leider nicht dabei sein bei den Gästen, aber ich freue mich wirklich drauf. Auf euer Feedback. Ja, lasst euer Feedback da. Sagt, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut. Ja, folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Deezer, auf allen möglichen Plattformen, auf YouTube. Ja, gebt uns den Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Es tut euch nicht weh und es tut uns was Gutes. Auf iTunes oder beziehungsweise Apple Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Ihr wisst, wie ich das meine. Es tut euch nicht weh und es tut uns was Gutes. Es sei denn, ihr findet uns richtig scheiße, dann schreibt uns vorher an. Dann können wir nochmal drüber reden. Ja? Okay? So, aber genug geschwafelt jetzt. Ah, ich glaube, wir schwafeln nicht. Wir genießen einfach das Reden über die Miami Dolphins. Und damit haben wir es diese Woche auch. Also, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel gegen die Bills. Ah, ich bin gespannt, wie es so wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir ja nicht die besten Karten haben, aber manchmal gewinnt man ja auch die besten Karten. Nicht mit den besten Karten, sondern wenn man am besten spielt. Und darauf kommt es beim Football an. Und da bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Fins up and stay tuned.